zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier in der Katholischen Akademie in Bayern heute Abend zu unserer Veranstaltung Transformation der Landnutzung, Zukunftsverantwortung für Gesellschaft, Politik und Landwirtschaft begrüßen zu dürfen. Auch die zahlreichen Online-Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf unserem YouTube-Kanal heiße ich herzlich willkommen. Diese Abendveranstaltung ist Teil der Reihe Forum for Future and Transformation, die unsere Akademie gemeinsam mit der Deutschen Kommission Justitia et Pax veranstaltet. Mit diesem Projekt möchten wir Räume öffnen, in denen zentrale Fragen der notwendigen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit diskutiert werden können, aus unterschiedlichen Perspektiven, mit wissenschaftlicher Tiefe, praktischer Erfahrung und ethischer Reflexion. Die Frage der Landnutzung ist ein besonders komplexer und zugleich hochaktueller Bereich der sozialökologischen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. In kaum einem anderen Feld treffen gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Interessen so unmittelbar aufeinander. Und dies führt natürlich auch oft zu Meinungsverschiedenheiten und handfesten Interessenkonflikten. Die Böden sind bei uns in Deutschland, aber auch global, einer zunehmenden Nutzungskonkurrenz ausgesetzt. Dies stellt insbesondere die Landwirtschaft vor gewaltige Herausforderungen. Sie soll einer wachsenden Bevölkerung gesunde Lebensmittel liefern, den Klimawandel eindämmen, zur Energiewende beitragen, Biodiversität schützen und zugleich wirtschaftlich tragfähig bleiben. Kunststück. Wie kann der Übergang hin zu einer solchen neuen Landnutzung möglichst ohne Flurschäden gelingen? Und welche Verantwortung tragen in diesem Transformationsprozess Politik, Wirtschaft und die einzelnen Landwirtinnen und Landwirte auf der einen Seite, aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten auf der anderen Seite? Um diesen Fragen nachzugehen, wollen wir heute Abend in einen offenen, kritischen und konstruktiven Austausch eintreten. Grundlage dafür ist eine aktuelle Studie der Sachverständigengruppe Weltwirtschaft und Sozialethik der Deutschen Bischofskonferenz, die in der öffentlichen Debatte bereits viele Reaktionen ausgelöst hat, nicht nur zustimmende, sondern auch sehr heftige Kritik. Unsere Veranstaltung bietet die Gelegenheit, diese unterschiedlichen Positionen zu beleuchten, Missverständnisse auszuräumen und im besten Fall gemeinsame Perspektiven für eine zukunftsfähige Landnutzung zu entwickeln. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle der Deutschen Kommission Justitia et Pax für die Kooperation bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Abends. Ganz herzlich will ich mich namentlich bei dir, lieber Jörg, und bei Frau Sauter bedanken, die aber leider, wie ich gerade höre, noch im Zug unterwegs ist. Dr. Jörg Lühr ist jedenfalls Geschäftsführer von Justitia et Pax und Franziska Sauter verantwortet dort den Sachbereich Entwicklung. Ich freue mich sehr, dass wir für unser Podium heute profilierte Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft, Praxis und Verbänden gewinnen konnten. Lassen Sie mich Ihnen die Gäste kurz vorstellen. Eli Eibisch, Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbands, Professorin Dr. Anna Henkel, Inhaberin des Lehrstuhls für Soziologie mit Schwerpunkt Techniksoziologie und nachhaltige Entwicklung an der Universität Passau. Hubertus Päthow oder Päthow, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, der aber offenbar ebenfalls wegen eines Oberleitungsschadens mutmaßlich im gleichen Zug sitzt. Und wir müssen uns überraschen lassen, inwieweit er sich tatsächlich in das Programm noch wie geplant einbringen kann. Und Herr Professor Dr. Peter Strohschneider, ehemaliger Vorsitzender der Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung. Herzlichen Dank, dass Sie alle Ihre Sachkenntnisse und Expertise in diese Debatte einbringen und herzlich willkommen bei uns im Haus. Die Moderation des Abends übernimmt Professor Dr. Dr. Johannes Wallacher, Präsident der Hochschule für Philosophie München. Er ist außerdem Moderator des Sachbereichs Entwicklung bei Justitia et Pax und Mitglied im Allgemeinen Rat unserer Akademie. Ein herzliches Willkommen auch an dich, lieber Johannes. Natürlich haben auch Sie und Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Möglichkeit, sich mit Fragen aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Sowohl die Fragen von Ihnen hier im Saal als auch die der Online-Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden an die Referierenden weitergegeben. Jetzt freue ich mich auf interessante Informationen und eine kontroverse, aber konstruktive Diskussion zu dieser wichtigen Thematik und übergebe das Wort an Dr. Jörg Lühr von Justitia et Pax. Bitte sehr.
Einen schönen guten Abend auch meinerseits. Jörg Lühr, ich bin der Geschäftsführer der Deutschen Kommission Justitia et Pax und habe das Vergnügen, Sie zu diesem zweiten Forum zu begrüßen, Sie hier im Raum und Sie im Netz. Warum ein solches Forum? Warum ein solches Format? Als wir diese Idee entwickelten, lagen hinter uns so Situationen des politischen Dialogs, die sehr unbehaglich gewesen sind, wo wir festgestellt haben, dass es im kirchlichen Beritt so eine Neigung gibt, im Grunde genommen negativ, grundsätzlich erstmal negativ von der Wirtschaft zu denken, sich selber moralisch höher zu werten und dann so von oben herab die anderen Moris zu lehren. Wie effizient so etwas in einem Diskurs ist, kann man sich ungefähr ausdenken. Zugleich haben wir aber die starke Erfahrung im Umgang mit den Fragen der sozialökologischen Transformation, dass wir aus unseren Blasen rauskommen müssen. Da müssen verschiedene Milieus miteinander ins Gespräch kommen, damit wir die notwendigerweise auftretenden Konflikte sachgerecht und lösungsorientiert wirklich austragen können. Natürlich kann ein solches Forum nicht all das leisten. Aber es soll einen Raum bilden, in dem eine andere Haltung des gemeinsamen Gesprächs sichtbar wird. Und dazu wollen wir eben als eine Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz gemeinsam mit der Katholischen Akademie zu beitragen. Ich habe mich sehr gefreut damals, Achim, dass ihr sofort diese Idee aufgegriffen habt, weil irgendwie klar war, wir müssen mehr ins Gespräch kommen. Das wurde auch deutlich bei der schon erwähnten Landnutzungsstudie. Das wird sicherlich heute Abend auch noch ein Gegenstand des Gesprächs sein. Aber um es mal zusammenzufassen, wir müssen reden. Wir müssen wirklich reden. Auch die Art der Kommunikation um diese Studie drumherum ist genau ein Teil des sozialen Social-Media-Problems, mit dem wir oftmals eine sachgerechte Behandlung von hochrelevanten Fragen eher behindern als befördern. Von daher freue ich mich sehr, dass wir jetzt hier ein hochrangiges Panel gewonnen haben. Und ich freue mich, das Ganze in deine guten Hände geben zu können, Johannes, und bin gespannt auf das, was hier passiert. Ich danke Ihnen.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir, von meiner Seite. Ich freue mich sehr über diesen Abend, über diese Möglichkeit des Dialogs, der gerne kontrovers und hoffentlich konstruktiv und sachlich sein wird, zu einem Thema, das bis vor wenigen Monaten oder Jahren nicht im Brennpunkt der sozialökologischen Transformation stand. Wir hatten in der öffentlichen Debatte ging es vor allen Dingen um die Frage der Energiewende, die Mobilitätswende. Wir haben sehr viel über das Heizungsgesetz diskutiert in diesen Fragen, also auch die Gebäudesanierungsfragen. Das Thema der Landnutzung war nicht im Fokus gestanden und steht vielleicht immer noch nicht im Fokus, ist aber für das, was zu leisten ist, einerseits eben Ziele wie die Zukunft der Ernährungssicherheit, nicht nur bei uns oder so weltweit, im Hinblick auf die Frage, wie wir den Klimawandel begrenzen und uns an ihnen anpassen können und die Frage, wie wir die Artenvielfalt sichern können, eine der ganz entscheidenden Handlungsfelder. Umso mehr freue ich mich heute Abend und wir werden als Ausgangspunkt diesen Casus Belli nehmen, diese Studie zur Landnutzung. Relativ schnell nach der Veröffentlichung wurde diese Studie sehr stark dann auch begrifflich formiert als die Agrarstudie der Bischöfe, was in doppelter Hinsicht missverständlich ist, weil es zunächst einmal eine Studie über die Landnutzung und die Landnutzungskonkurrenzen und die Konflikte ist und wie man diese vor allen Dingen im Hinblick auf die landwirtschaftliche Nutzung lösen kann. Und der zweite Punkt ist, die Bischöfe haben das Vertrauen, diese Studie in die Hände einer Sachverständigengruppe zu geben, haben sie aber nicht selber veröffentlicht. Diese beiden Dinge möchte ich gleich von Anfang an mal klären. Was aber, finde ich, eher für die Bischöfe spricht, dass sie dieses Thema in Auftrag geben und dann eine Sachverständigengruppe in ihrer Kompetenz auch eine solche Studie veröffentlichen lassen. Ich möchte für unser Panel heute Abend schlage ich vor, dass wir zunächst einmal mehrere Runden und den ersten Themenkomplex wäre für mich die Frage, die Einordnung dieser Studie, Reaktionen, Kritikpunkte, Konfliktfelder und von daher ausgehend zu schauen, wie wir die Dialogfähigkeit über dieses Thema steigern und möglicherweise und hoffentlich in einen konstruktiven Dialog über gute Lösungen kommen können. Und ich freue mich auch über die Mitdiskutantinnen und Diskutanten und bin sehr froh über diese, glaube ich, sehr fachkundige Zusammensetzung und möchte mit Herrn Eli Eibisch anfangen. Freut mich sehr, Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbandes, daneben stellvertretender Präsident des Bauernverbandes Oberpfalz und Kreisobmann des Bauernverbandes im Landkreis Tirschenreuth. Er ist selber Landwirt, nach einer landwirtschaftlichen Lehre auch ein Studium im Bereich Landwirtschaft in Weihenstephan. Er hat einen Betrieb 1998, die elterliche Landwirtschaft mit 90 Hektar Betriebsfläche übernommen und bewirtschaftet den, wenn ich das richtig informiert bin, mit Markenfruchtanbau und hat eben auch noch Biogas und Photovoltaik in diesem Bereich ergänzt. Und er hat, finde ich interessant, 2010 auch eine Biogasgenossenschaft mit 21 weiteren Genossen gegründet und ist seitdem auch Vorstand. Und er ist darüber hinaus auch politisch aktiv. Auch das möchte ich hier ausdrücklich nennen. Herzlich willkommen, lieber Herr Eibisch. Ich will auch mit Ihnen anfangen und will noch einmal die genannte Resonanz auf diese Studie hervorheben. Sie war vielfältig, sie war nicht nur ablehnend, es gab auch auch aus landwirtschaftlichen Kreisen Zustimmung, aber dort hat sie auch sehr emotionale Ablehnung erfahren. Vor allen Dingen vom Bauernverband deutschlandweit, aber auch in Bayern. Und meine Frage zunächst an Sie, Herr Eibisch, was sind die zentralen Kritikpunkte von Ihrer Seite und wie erklären Sie sich diese tiefe und doch teilweise hochemotionale Ablehnung, die ja hier in Bayern auch dazu geführt hat, dass Landwirtinnen und Landwirte und ihre Verbände zum Boykott von Erntedankfeiern geführt haben?
Ja, die Studie hat wirklich große Wellen im Bereich der Landwirtschaft hervorgerufen. Was sind die Ursachen? Ich glaube, ein wichtiger Punkt bei uns in der Gesellschaft ist Wertschätzung. Jeder Mensch möchte wertgeschätzt werden. Und unsere Landwirte, auch vor allem die, ja, unsere Bäuerinnen, fühlten sich durch diese Studie, fühlten ihre Arbeit, die sie tagtäglich für unsere Gesellschaft erbringen, sie fühlten sich in ihrer Arbeit nicht wertgeschätzt durch diese Studie. Und das, glaube ich, ist genau der Punkt, warum der große Aufschrei auch war. Gerade in der Landwirtschaft ist ja die Situation so, dass sie sehr eng verbunden mit der Kirche ist. Und ich habe wirklich in Niederbayern eine Gruppe Landfrauen gehabt, denen war es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass man so mit der Arbeit, die sie tagtäglich für unsere Gesellschaft tun und 365 Tage im Jahr da sind, damit wir mit Nahrungsmitteln versorgt werden, dass das entsprechend wertgeschätzt wird von der Kirche. Wir haben nur einen weiteren Punkt. Wir in Bayern haben Eigentum und das Eigentum ist sehr wichtig und wir versuchen es natürlich nachhaltig an unsere nächste Generation entweder gleich oder besser weiterzugeben. Und wenn natürlich in einer Studie davon gesprochen wird, dass mir Wasser, vielleicht auch Grund und Boden, ein gewisser Gemeinnutz dahinter steht, dann fühlen die sich auch wieder nicht, ja, in der Arbeit wertgeschätzt. Die denken, man will ihnen etwas abnehmen. Und das sind eigentlich die Hauptursachen gewesen, warum der Aufruhr so groß war.
Ja, danke, Herr Eibisch. Ich darf Frau Anna Hinkel gleich mit ins Boot nehmen und sie auch kurz vorstellen. Ich freue mich sehr. Sie hat einen Lehrstuhl für Soziologie mit Schwerpunkt Technik, Soziologie und nachhaltige Entwicklung. Eine äußerst interessante Kombination. Und, glaube ich, auch für unser Thema wichtig, Leiterin des Forschungsprojekts der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und der Universität Passau, gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, zu einem ganz entscheidenden Thema auch für unsere Studie. Wie kann unter veränderten klimatischen Bedingungen zukunftsfähiger Pflanzenbau aussehen? Kurz vielleicht noch zum Werdegang, ganz spannend. Sie haben angefangen mit einer Bankausbildung, haben zunächst Ökonomie studiert und dann im Fach Soziologie wurden Sie promoviert. waren dann sehr schnell Juniorprofessorin in Oldenburg an der Leuphana in Lüneburg und dann nach Passau gewechselt. Frau Henkel, die scharfe Kritik an der Studie, an dem Begriff des Gemeinguts, die fehlende Wertschätzung. Wie sehen Sie mit dem Blick der Wissenschaftlerin darauf?
Ja, ich glaube, dass ein Grundproblem ist, dass man an ganz vielen Stellen so große Begriffe hat, ne? Also die Landwirtschaft, die Gesellschaft, der Konsument, die Wissenschaft auch, ne? Ich komme aus der Soziologie, ne? Es ist eine, glaube ich, sehr ungewöhnliche Perspektive im Zusammenhang mit Landwirtschaft. Es gab mal eine Agrarsoziologie, die auch mit mehreren Lehrstühlen vertreten war. Die ist im Prinzip fast ganz weg. Es gibt noch so einen halben Agrarsoziologie-Lehrstuhl. Ich komme eigentlich aus der allgemeinen Soziologie, Gesellschaftstheorie, ne, und gucke eigentlich aus dieser Perspektive auf Landwirtschaft. Und aus dieser Perspektive finde ich sehr interessant, dass Landwirtschaft also wahrscheinlich so gut funktioniert hat in den letzten 70 Jahren, dass sie kaum präsent ist im öffentlichen Diskurs, obwohl da so krasse Sachen passieren und obwohl Landwirtschaft an so vielen Stellen mit dieser Art industrialisierter Gesellschaft ganz eng verbunden ist. Dr. Butter hatte ja eingangs so ein bisschen aufgezählt, was alles von der Landwirtschaft verlangt wird. Ich würde noch zwei, drei Sachen hinzufügen, ja. Dazu gehört auch, dass möglichst wenig Leute in der Landwirtschaft arbeiten, damit die eben in anderen Bereichen arbeiten können. Es ist trotzdem Fachkräftemangel, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Landwirtschaft. Es wird auch verlangt eigentlich, dass Lebensmittel günstig sind, also auch in Qualitätsmaßstäben entsprechen natürlich, das ist ja sehr gut reguliert in Deutschland, aber auch günstig sind. Das hat man gesehen, als dieser Ukraine-Krieg angefangen hat, ne? Also Mieten können steigen, die können sich vervielfachen in 10 Jahren und niemand redet über Mindestlohn, aber in dem Moment, wo Butter, Brot und solche Sachen teurer werden, wird deutlich, wie wichtig diese Lebensmittelpreise für auch das Lohngefüge, für Transferzahlungen und sowas sind. Ja. Deshalb denke ich, dass man mitdenken muss, dass es hier nicht nur um die Landwirte und deren Umgang mit Boden geht, sondern es geht um die Konsumenten, die nicht bereit sind, irgendwie genug zu bezahlen, ne, weil es gibt auch genug Konsumenten, die gar nicht mehr bezahlen können, was auch mit Lohnniveau und sowas zusammenhängt, sondern dass Gesellschaft und diese Art von Landwirtschaft an ganz vielen Stellen ganz eng miteinander verbunden ist und dass man hier, glaube ich, Verantwortung auch breiter sehen muss als nur bei Landwirten und bei Konsumenten. Und ich glaube, wenn diese Studie jetzt so viel Staub aufgewirbelt hat, dann ist das eigentlich gut, weil in dieser Studie doch einige kritische Punkte angesprochen werden, die in die, so der öffentlichen Darstellung oft untergehen, ne? Nämlich auch sowas wie Machtunterschiede, auch solche Fragen wie Polarisierung, die vielleicht auch instrumentalisiert wird von bestimmten Gruppen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, über sowas zu sprechen. Und ich glaube, es ist wichtig, auch Reaktionen, wie Sie sie jetzt gerade genannt hatten, ne? Dass es gerade dann eben wieder als ein weiteres Bashing wahrgenommen wird, was, glaube ich, nicht die Intention war, aber was halt so ein bisschen auch ja das ist, was einfach seit vielen Jahrzehnten an ganz vielen Stellen passiert, ne? Und ich glaube, wenn es gelingt, das positiv zu wenden, ja, also zu schauen, was kann man denn draus machen, damit diese Wertschätzung da ist, damit man vielleicht auch differenziert zwischen verschiedenen Typen von Landwirten und Landwirtschaft mit sowas umgehen kann. Ja, ich glaube, dann kann das was Gutes sein, wenn eine Reaktion da ist, auch wenn sie erstmal ablehnend ist. Das ist dann immer, also nicht sehen und gar nicht drüber reden, wäre schlimmer gewesen, würde ich sagen.
Okay, danke. Wir werden gleich vielleicht auf diese beiden genannten Punkte, auch nochmal Wertschätzung und Frage von Gemeingut, was das heißt, auch eingehen. Aber ich will zunächst Professor Strohschneider mit ins Boot nehmen, der ja auch schon eingeführt wurde als ehemaliger Vorsitzender der Zukunftskommission Landwirtschaft der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, also 21 den Bericht vorgelegt. Wenige Tage vor Veröffentlichung dieser Studie hat er eine weitere Studie vorgestellt, nämlich als Special Advisor der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die Ergebnisse eines strategischen Dialogs der Zukunft der EU-Landwirtschaft. Von der Ausbildung ist Herr Strohschneider kein Landwirt und er hat nicht Landwirtschaft auch studiert, sondern ist Germanist, Mediavist. Wenn ich richtig informiert bin, ist der mittelalterliche Minnegesang einer ihrer Forschungsschwerpunkte gewesen. Und sie sind dann in diesem Bereich Wissenschaftsmanagement zu einem sehr gefragten Wissenschaftsmediator geworden, um gesellschaftliche Konflikte zusammenzubringen. Herr Strohschneider, wie erklären Sie sich für eine Studie? Wir waren uns einig darüber, die Studie nimmt im Grunde eine Bestandsaufnahme vor, fügt an der einen oder anderen Stelle eine ethische Einordnung hinzu und versucht, Lösungen zu suchen. Wie erklären Sie sich aus Ihrer Perspektive, aus der Beobachtung dessen, im Hinblick auf die Inhalte oder die Genese dieser Studie, die Aufregung dazu? Und wie würden Sie im Grunde auch den Vergleich zu Ihren beiden Kommissionsberichten sehen, was die Inhalte angeht?
Vielen Dank. Ich begrüße Sie auch und die Gesprächspartnerinnen und Partner. Die inhaltlich konzeptionellen Unterschiede zwischen Ihrer Studie und dem Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft und dem Abschlussbericht dieses strategischen Dialogs in Brüssel, die inhaltlich konzeptionellen Unterschiede sind minimal, würde ich sagen, minimal. Die Papiere sind auf unterschiedliche Weise zustande gekommen, das sollte man vielleicht sagen, denn diese beiden, also der europäische Jargon sagt dazu Multi-Stakeholder Dialog. Diese beiden Prozesse, die ich da moderiert habe, das sind keine Expertengruppen in dem Sinne, dass es sich um Wissenschaftlerinnen handelt, denen man eine gewisse Neutralität zumessen würde, sondern das sind ja, Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter gewesen. Also beide dieser waren ein bisschen unterschiedlich komponiert, aber beide dieser Gruppen sind dadurch gekennzeichnet, dass von den Präsidenten des Bauernverbands, des Deutschen wie des Europäischen Dachverbandes, also COPACOGECA, dann über die verschiedenen Spartenbranchen, also Ökolandwirte, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und so weiter, über das ganze Ernährungssystem, also vorgelagerte Bereiche, nachgelagerte Bereiche, Lebensmittelindustrie, Lebensmitteleinzelhandel, Verbraucherschutz, in Brüssel auch noch das Bankensystem, was ziemlich erheblich ist für die Landwirtschaft, bis hin zu den Spitzenvertreterinnen der Umweltverbände zusammengesessen haben. Und die haben gemeinsam diese Papiere erarbeitet, die also deren Gewicht nicht darin liegt, dass sie irgendetwas sagten, was wirklich sozusagen revolutionär neu war, sondern deren Gewicht darin beruht, deren politisches Gewicht darauf beruht, dass in beiden Fällen alle Mitglieder dieser Kommission diese Berichte einstimmig verabschiedet haben. Das heißt, um das jetzt mal bei dem europäischen Bericht zu sagen, von der Präsidentin von COPACOGECA bis zu dem Hauptgeschäftsführer von Greenpeace haben sich alle auf dieses Ding geeinigt. Darauf, und das ist im Grundsatz seinerseits sehr ähnlich wie das, was im Abschlussbericht der Zukunftskommission steht und die von 2021. Und die Zukunftskommission hat im November vergangenen Jahres noch einmal ein Update ihres Berichts gemacht. Und dieser Konsens, den wir vor 4 Jahren gefunden haben, der steht immer noch. Also es gibt eine sozusagen Neuauflage, in dem alle diese Verbände vertreten sind und sich gemeinsam darauf verständigt haben, dass wir das so sehen wollen, wie es im Grundsatz auch Herr Wallacher in ihrer Studie formuliert ist. Also jedenfalls im konzeptionellen Gerüst. Und mehr als das konzeptionelle Gerüst wird ja ohnehin nicht verhandelt in öffentlichen Debatten. Ich würde sagen, es ist das Thema der Agrar-, Umwelt-, Ernährungspolitik, ich würde das immer so zusammenzunehmen, würde ganz wie Frau Henkel sagen und wie die Zukunftskommission gesagt hat, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, die gerade nicht nur die Landwirte alleine lösen können, noch auch alleine lösen müssen, sondern es ist unser aller gemeinsame Aufgabe. In diesem Feld Das ist ein konfliktgeneigtes Feld und die Konfliktgeneigtheit hat einerseits damit zu tun, dass Ernährung existenziell ist. Sie hat andererseits, würde ich, damit zu tun, dass am Fall der Landwirtschaft die Moderne ihre eigenen Modernisierungsprozesse beobachtet, würde ich sagen. An Landwirtschaft können Sie das Mensch-Natur-, das Tier-Mensch-Verhältnis beobachten. An Landwirtschaft können Sie auf der Zeitebene Tradition und Fortschritt beobachten. An Landwirtschaft können Sie auf der Raumebene das Verhältnis von Stadt und Land beobachten. Also wenn ich jetzt mal diese drei wesentlichen Dimensionen des Sozialen sozusagen, Sachdimension, Raum, Zeitdimension, Raumdimension nehme, wie das so einem Denkschema entspricht, das Frau Henkel und ich ganz gut kennen, dann kann man sagen, das sind die Dimensionen, in denen in Landwirtschaft Gesellschaft am Fall von Landwirtschaft ihre eigenen Modernisierungsprozesse behandelt. Das wäre meine erste Erklärung. Also wenn Sie wollen, eine gewisse konstitutive Polymogenität des Themas, also Konfliktträchtigkeit oder Kriegsgeneigtheit. Ich würde aber auch sagen, wenn ich das sagen darf, damit wir nicht gleich am Anfang im allgemeinen Konsens untergehen, meine Beobachtung war, dass Ihr Bericht, Herr Wallacher, und der Ihrer Kommission für Mitglieder der Bischofskonferenz eine gute Gelegenheit war, Fraktionskämpfe innerhalb der Bischofskonferenz daran auszutragen. Und das war für mich völlig offenkundig. Also da musste ich nicht irgendwie lange rumdeuten. Und eigentlich würde ich sagen, der Bayerische Bauernverband, um das mal ein bisschen polemisch zu sagen, ist dem Regensburger Bischof auf den Leim gegangen und hat sich einspannen lassen. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, weil ja sozusagen die Vertreter auch des Bayerischen Bauernverbandes in diesen Gremien, in denen ich da arbeite, den Konsens mittragen. Und wenn ich jetzt noch darf, damit wir hier so ein bisschen in Schwung kommen, dann würde ich Folgendes sagen, Herr Eilig, zu dem, was Sie gesagt haben. Ich würde sagen, also die Landwirtschaftsvertretungen operieren immer in einem doppelten Code. Sie sagen, wir müssen ökonomisch überleben. Und wenn dann die Gesellschaft oder die Politik über Subventionen und so weiter genügend Kohle bereitstellt, dann sagen sie ja, aber Wertschätzung, wir sind ja nicht wertgeschätzt. Wenn die Gesellschaft Wertschätzung bereitstellt, dann sagt die Landwirtschaftsvertretung, ja, dafür können wir uns aber nichts kaufen. Also das ist so ein Code-Switch, das ist so ein Switchen im Code. Und der ist, also aus meiner Sicht, es geht wirklich, also das ist ein wichtiges Thema, gesellschaftliche Anerkennung. Ich will das gar nicht, also ich will das weder niedrig hängen, noch will ich es lächerlich machen. Es ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, ziemlich gut inzwischen zu verstehen, warum es ein solches Thema ist. Das hat selbst mit den Strukturwandlungsprozessen in der Landwirtschaft zu tun, die dieses Thema so in den Vordergrund schieben. Aber wenn man ein Drittel des europäischen Budgets als Subventionen hat, kann man schwer über gesellschaftliche Wertschätzungsmangel klagen. So, vielleicht mal zum
so. Also ich würde Frau Henkel direkt dazu und dann möchte ich Herrn Eibich irgendwie diesen Punkt geben und möchte, dass er dazu erwidert und möchte dann noch mal eine andere Linie reinbringen. Mal Frau Henkel, bitte.
Danke für den provokanten Aufschlag. Zu den Wertschätzungsfragen, ich würde dann drei kurze Sachen zu sagen wollen. Also einmal, glaube ich, muss man bei Subventionen schon auch gucken, wo gehen die hin. Ne? Also ich glaube, Subventionen sind zum Teil auch indirekte Industriesubventionen, weil sie halt dann eben doch auch benutzt werden, um dann, ne, man muss dann auch nochmal selber den Kredit aufnehmen, wenn man dann der selbst tätige Landwirt ist. Die Subventionen reichen dafür nicht, aber ich glaube, nur die Subventionen wären kein Argument für Wertschätzung. Ich glaube, ein zweites Ding ist, dass gerade die Landwirte.
Ja.
Ja, also wenn jetzt wirklich Landwirte, die auf der eigenen Hofstelle das eigene Land bearbeiten, mit der eigenen 70-Stunden-Woche eigene und der Familie, wenn bei denen dann tatsächlich so ein, Jahresgehalt von 60.000 bis 80.000 Euro übrig bleiben würde, dann würde ich ja nichts sagen. Ne? Aber das ist ja, also ne, es geht ja viel dann letztlich auch, das steht ja auch in Ihrer Studie, denen das Land gehört. Ne? Es geht dann letztlich an die Flächenbesitzer. Ne? Dann muss man auch nochmal differenzieren. die Landwirte, die selber da arbeiten und die, denen das Land gehört und die jemanden beschäftigen, der dann andere beschäftigt und so. Ne? Also ich glaube, das ist wäre zu einfach jetzt über diese Subventionen
zu gehen. Ja, natürlich. Aber diese Differenzierung hat in dieser Debatte gerade nicht stattgefunden, die Sie jetzt anmahnen.
Ja, aber ich möchte sie trotzdem jetzt hier mit einbringen. Ja, und das andere ist, eine soziologische Forschung zu diesen Themen beginnt jetzt seit einigen Jahren, was ich eigentlich ganz interessant finde. Ich glaube, mein Eindruck ist, man ist hier tatsächlich an Problemen, wo man mit ökonomischem Wissen nicht mehr ohne weiteres weiterkommt und soziologisches Wissen vielleicht auch braucht. Ja, und da kommt man an ganz vielen Stellen dahin, dass gerade für die selbst ihr Land bearbeiten oder auch gepachtetes Land bearbeiten, die wesentlich über eine Hofstelle auch mit über Generationen mit dieser Tätigkeit verbunden sind, dass für die, also gerade für die, ja, Identität ein ganz wesentlicher Motivator auch ist, sich das sozusagen zu geben. Ja? Und ich glaube, dass gerade die besonders viel Wertschätzung und Anerkennung brauchen, weil ich glaube, dass sich hier Wissensreserven in besonderer Weise verbinden, die nochmal über das reine ökologische Management von Ressourcen hinausgeht. Ja? Deshalb, jetzt ist mir mein dritter Punkt entfallen, aber das war mir wichtig zum Thema Wertschätzung noch.
Ich will Ihnen jetzt mal die Gelegenheit geben, dazu mal darauf zu antworten und würde vielleicht dann noch einmal herausgreifen, um was es uns in der Studie im Hinblick auf die Wertschätzung vor allen Dingen auch ging.
Ja. Also für mich jetzt sehr interessant, das ganze Gespräch, auch mit diesem Aufschlag jetzt. Und ich glaube, gerade wir wissen, dass im EU-Haushalt selbstverständlich der Agraretat der größte Etat ist, weil das der einzigste europäisch weit geregelte ist. Und alle anderen sind ja national entsprechend geregelt. Hat also auch einen gewissen Hintergrund. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass wir über den Bereich Landwirtschaft ja in dieser Fülle und in dieser Breite auch sprechen. Das ist für mich Zeichen, dass der Bereich Landwirtschaft auch wieder ganz andere Priorität in unserer Gesellschaft bekommt. Und das ist wichtig, weil die Landwirtschaft hat auch viele Aufgaben, die wir als Gesellschaft als selbstverständlich sehen. Aber wir erfüllen diese Aufgaben mit der Pflichtbewusstheit. Und uns ist es auch wichtig, dass man ein gewisses Verständnis dafür entwickelt. Was sind die Aufgaben? Natürlich eine Nahrungsmittelversorgung unserer Gesellschaft. Und das ist nicht einfach. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich täglich verändert. Aber vor allem bleiben wir nur bei uns in Europa, in Deutschland oder in Bayern. Wir werden mehr. Und zwar nicht wenig mehr, sondern im Jahr 2012 waren wir 12,5 Millionen. Jetzt sind wir 13,5 Millionen. Also alle 5 Jahre eine Metropole wie Nürnberg, die in Bayern dazu wächst. Die brauchen mehr Fläche zum Leben, die brauchen mehr Fläche zum Bewegen, die fahren mehr Autos, die brauchen auch Arbeitsplätze. All diese Fläche nehmen wir von dieser landwirtschaftlichen Nutzfläche. Heißt, wir haben mehr Aufgaben für mehr Menschen, die brauchen mehr Nahrungsmittel, die brauchen mehr Energie und wir haben aber die Ressource, Boden wird jeden Tag weniger, nicht wenig, also 12 Hektar je Tag, die wir hier entziehen. Und diese Aufgabenstellung müssen wir jetzt als Gesellschaft gemeinsam so gestalten, dass wir auch damit zurechtkommen. Wie machen wir das? Indem wir gewisse Rahmenbedingungen schaffen. Die Rahmenbedingungen beginnen von der EU, Deutschland und dann auf bayerischer Ebene. Die Rahmenbedingungen haben wir jetzt gerade eine Diskussion, dass wir sagen, ja, unsere Natur, bleiben wir auf EU-Ebene, wir brauchen eine Naturwiederherstellung wie vor 70 Jahren. Also heißt, wir sind viel mehr Menschen bei uns mit ganz höheren oder ganz anderen Bedürfnissen, einen riesengroßen Energieverbrauch, jeder Mensch bei uns. Auf der anderen Seite wird die Ressource weniger und wir möchten aber wieder eine Bewirtschaftung haben wie vor 70 Jahren. Heißt für mich, hier haben wir gesamtgesellschaftlich eine Aufgabe, die so nicht zu lösen ist. Also die schafft nicht der Landwirt allein, sondern die schaffen nur gemeinsam. Uns muss bewusst sein, entweder wir schreiben unsere Bedürfnisse etwas zurück oder wir intensivieren unsere Bewirtschaftung. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und wer etwas anderes sagt, der ist nicht real. Also ich glaube, so ehrlich wenn wir miteinander auch entsprechend umgehen sollten. Jetzt haben wir die Landwirtschaft, die versucht, diese Aufgabenstellung umzusetzen. Mit diesen Gesetzgebungen, mit diesen Regelwerk, die um uns herum sind. Nebenbei bemerkt, wollen wir Freihandel haben, sprich weltweit globalen Handel ohne irgendwelche Grenzen. Wird aber immer schwieriger werden, weil wir schaffen ja jeden Tag neue
Regelwerk, also neue Standards, höhere Standards, die unsere Produktionskosten immer steigern, und gleichzeitig dürfen andere Länder, die keine Standards nachweisen müssen oder haben oder halt einen Mindestlohn von, also weit unter die 15 Euro, die bei uns ein Gespräch sind, haben, die können zu uns reinliefern, ohne irgendwie, dass das nicht einmal erkennbar ist. Wir haben nicht einmal Herkunftskennzeichnung. Heißt, unsere Landwirtschaft wird wirtschaftlich gesehen das nicht schaffen, wenn wir nicht gemeinsam auch bereit sind, dass wir unsere regionale Landwirtschaft auch wieder besser akzeptieren und auch, ich nenne es mal, wieder wertschätzen. Also dass wir auch wieder bereit sind, mehr Geld auszugeben für unsere regionalen Produkte, weil die einfach weniger CO2 oder einen kleineren CO2-Rucksack haben, weil die bei uns erzeugt werden und wegen wir gerne zu höheren Standards, aber die müssen natürlich auch bezahlt werden. Und jetzt haben wir den großen Disput, den brauche ich in dieser Runde, glaube ich, niemandem erzählen. Je knapper der Geldbeutel wird, wo spart man als erstes? Na, beim Einkaufen, am Essen. Und das ist für mich die große Herausforderung, und den müssen wir gemeinsam schaffen, die schafft nicht die Landwirtschaft allein.
Wir nähern uns jetzt im Grunde, glaube ich, schon zu einem Konsens in der Problemanalyse, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Sie beschreiben die Nutzungskonkurrenzen und die Nutzungskonkurrenzen bei abnehmendem Angebot an gutem Boden. Ich glaube, das ist der Ausgangspunkt der Studie. Ich glaube, da gibt es einen großen auch Konsens darüber. Ich will jetzt mal noch mal auf die Wertschätzungsfrage zurückkommen und die politischen Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist Dreh- und Angelpunkt in dieser Sache. Das ist einer der Punkte der Studie, aber auch der verschiedenen Kommissionen, ist ja zu sagen, müssen wir nicht die Rahmenbedingungen ändern? Wir sind uns, glaube ich, auch einig, Landwirtschaft ist eine andere Form der Wirtschaft wie jede andere Form der Wirtschaft, weil es der Produktionsfaktor Boden eben nicht nur Produktionsfaktor ist und die Art und Weise, wie ich einen Boden bewirtschafte, nicht an der Grundstücksgrenze Halt macht, sondern auch Auswirkungen auf andere umliegende Landschaftsgebiete hat und umgekehrt. Das ist übrigens dieser Aspekt des Gemeinguts Boden, der hier genannt wird, weil er eben, sag ich mal, in der Nutzungsform, in den Konsequenzen nicht an der Grundstücksgrenze hält. Wir schlagen als Wertschätzungswährung vor, dass wir stärker auf einen marktwirtschaftlichen Ansatz setzen, der zu sagt, wir honorieren diejenigen Landwirte, die den Boden erhalten, die dafür sorgen, dass die Effekte für andere positiv sind. Im Hinblick, dass sie die Böden Wasser aufnehmen, dass die Böden CO2 binden können, dass sie Humus bilden können, was viele Landwirte machen, ohne Frage. Aber das ist der Vorschlag der Wertschätzung, gesellschaftlichen Anerkennung, dass nicht nur ich sage jetzt mal, unterschiedslose Flächensubventionen, sondern vor allen Dingen in die ökosystemaren Dienstleistungen, in die Hege und Pflege, die die Landwirte in ihren Boden einbringen. Und wenn ich Herr Strohschneider richtig verstanden habe, wenn ich Sie dann in Ihrem Podcast-Interview letzte Woche, plädieren Sie auch für einen marktwirtschaftlichen Ansatz als Lösung für diese Nutzungskonkurrenzen, der natürlich kein freier marktwirtschaftlicher Ansatz sein kann, weil natürlich viele Dinge berücksichtigt werden müssen, die damit verbunden sind. Also ich bringe einfach mal diese These hinein und bitte Sie einfach, da nochmal Stellung zu nehmen. Ist das bisherige politische Fördersystem der Landwirtschaft geeignet, die Probleme zu lösen? Oder brauchen wir nicht genau diesen Shift zu einer Honorierung eines breiteren Spektrums von Lösungen, die die Landwirte irgendwie auch erbringen müssen? Herr Strohschneider.
Also die Frage würde ich jetzt namens dieser beiden Kommissionen mit Nein beantworten. Aber ich will vorher noch ein Wort zu der Wertschätzung sagen, damit das nicht missverstanden wird. Ich habe sozusagen eine diskursanalytische Beobachtung gemacht, dass es Also die Zahlen über die Mortalität, über die Suizidalität bei Landwirten und so weiter, das weiß ich. Und ich habe eine ziemlich präzise Vorstellung, wie bedrückend die Situation ist. Deswegen engagiere ich mich ja in diesem Feld. Also jetzt zu der Frage, es geht, glaube ich, nicht um die Frage freier Markt, ja oder nein, sondern es geht um die Frage, was für eine Ordnung von Markt haben wir und was für Verhaltensformen triggert diese Ordnung von Markt, und zwar auf der Seite der Produzenten, wie auf der Seite der Verarbeiter, der Händler und erst recht auf der Seite der Konsumenten, und was für Verhaltensweisen nicht. Und ich bin selber, meine eigene Überzeugung koinzidiert da mit der dieser Kommissionen, die das, was sie ökosystemare Leistungen genannt haben, in dem Sinne ins Zentrum rücken, dass sie sagen, Landwirte produzieren Lebensmittel und noch etwas anderes. Sauberes Wasser, gute Bodenqualität, CO2-Bindung, also das ganze Biodiversität, das ganze Spektrum. Dahinter verbirgt sich in den Agrarwissenschaften ein Paradigmenwechsel, und an dieser Stelle ist der Ausdruck wirklich gerechtfertigt, also ein wissenschaftlicher Paradigmenwechsel von einem sogenannten produktivistischen zu einem sogenannten multifunktionalistischen Paradigma. Das multifunktionalistische Paradigma, Lebensmittel und noch etwas anderes, ökosystemare Leistungen, wäre das Catchword dafür. Das ist ein multifunktionaler Ansatz, und der trägt Rechnung, würde ich sagen, dem Argument, dass auf dem Land sich Flächeneigentum oder Flächenbesitz, Pacht oder Eigentum, mit einer Gemeingüter Commons, Allmende, wie immer Dimensionen man, wie immer man das nennen will, und das ist dann wirtschaftstheoretisch ziemlich kompliziert, jedenfalls mit einer solchen Dimension verbindet. Und dieses Wissen ist gar nicht neu. Von dem würde ich sagen, Herr Albisch, das ist ältestes Wissen der Leute auf dem Land und auf dem Dorf. Ich bringe dieses Wort nicht in Verbindung jetzt mit den Landwirten. Ich will nur sagen, Sie kennen alle die Diskurse über Brunnenvergiftung. Die beschreiben genau dieses. Etwas gehört mir, es hat aber eine Dimension, die alle anderen auch sozusagen zu Mitverantwortlichen, Miteigentümern und so weiter macht. Dem muss man Rechnung tragen, weil die gegebene Marktordnung Anreize setzt, Produktionskosten, die auf dieser Gemeingüterseite lasten, zu externalisieren, also an die Gesellschaft auszuladen. Kosten, die für die Produktion von Lebensmitteln tatsächlich erforderlich sind. Und jetzt würde das Konzept einfach sagen, diese Kosten müssen in faire Preise eingerechnet werden. Und damit werden Lebensmittel teurer. Unvermeidlicherweise. Der Anteil der Ernährung an unseren privaten Budgets ist zurzeit bei 11%. Als ich auf die Welt gekommen bin, war er irgendwie bei 50%. Und er kann denklogisch nicht weiter sinken. Das ist eben ausgeschlossen, kann man gar nicht denken. Und er ist auch viel geringer als in allen unseren Nachbarländern. Also er ist in Frankreich bei 24%. Die schönste Zahl ist die, der BIP-Anteil der Ernährungswirtschaft ist in Frankreich so hoch wie der Kfz-Industrieanteil in Deutschland am BIP. Und da würde ich jetzt sagen, das merken Sie den französischen Autos auch an, aber dem deutschen Essen eben auch. Also da kann man nur nichts, ja, da kann man jetzt nichts machen. So ist es eben. Also, und das heißt, wenn Sie das in die Lebensmittelpreise einbringen, oder in die gesellschaftliche Finanzierung von Ökosystemleistungen. Also diese Mehrkosten, die werden, glaube ich, aus verschiedenen Quellen bedient werden müssen. Und nur eine Quelle sind steigende Lebensmittelpreise. Und natürlich müssen die dann sozialverträglich abgefedert werden. Das ist ja klar, da stecken jede Menge Folgeprobleme dahinter. Klar, darüber, und da steckt ein Zweifel und auch ein Berechtigter. Wie würde das aussehen und wer bleibt auf diesen Mehrkosten sitzen? Aber das der zweite Anteil, dann höre ich auch auf, Herr Wallacher, also neben den Preisen würde ich sagen, wir geben relativ viel Geld aus staatlichen Haushalten für die Landwirtschaft aus. Und ich bin dafür, dass wir das tun. Ich verteidige das. Aber wir sollten es künftig nicht als Subventionen, die Produktivitätseinbußen durch nachhaltige Wirtschaftsformen kompensieren, ausgeben, sondern wir sollten es als gesellschaftliche Bezahlung für von der Gesellschaft gewünschte Leistungen ausgeben. Also ich mache noch ein Beispiel, darf ich? Wenn Sie einen Hektar haben, der trockengelegte Feuchtwiese ist oder Moor und auf dem Rinder ziehen, dann haben Sie eine Vorstellung, was der Ertrag dieser Rinder ist. Wenn Sie diese Wiese wieder vernässen und dann da nur noch Schilfkolben für die Bauindustrie wachsen, dann muss der gesellschaftlich gezahlte Preis für das gespeicherte CO2 auf dieser Fläche höher liegen als das, was der Landwirt vorher mit den Rindern verdient hat. Dann entsteht ein betriebswirtschaftlicher Anreiz, nachhaltig zu operieren. Und der ist volkswirtschaftlich von Vorteil.
Herr Eibig, als jemand, der selber multifunktional tätig ist als Landwirt, müsste Ihnen das doch, sag jetzt mal, in die Karten spielen.
Sehr. Also würde mir sofort gefallen, hat aber eine große Aufgabenstellung und ich versuche die zu erklären oder euch mitzunehmen. Ich erbringe als Landwirt eine Tätigkeit, mit der Tätigkeit versuche ich am Ende des Jahres meine Rechnungen zu bezahlen. Heißt, ich erwirtschafte etwas. Es ist entscheidend, was ich erwirtschafte, wenn ich das Produktivität hat, sprich, ich verkaufe etwas, wo eine Wertschöpfung stattfindet und ich habe quasi ein Bruttosozialprodukt damit geschaffen, dann zahle ich für diesen Gewinn, den ich da habe, Steuern. Und so funktioniert dieses System. Mache ich jetzt meine Einnahmen durch Leistungen ohne Produktivität, also sprich, ich bekomme Geld für, ich nenne es mal Ökologie, dann geht es schon momentan. Aber durch das, dass ich keine Produktivität habe, trage ich ja eigentlich auch nicht dazu bei, dass sich in das Steuersystem, dass das mehrt. Also irgendwann kippt dieses System. Also bin gern bereit, da aufzunehmen.
Also ich glaube, man muss so zwei Ebenen sehen. Ne? Also die eine Ebene ist, man hat ja eine landwirtschaftliche Betriebsrechnung, die mit bestimmten Prämissen operiert. Ne? Ich hatte mich neulich mal mit dem Grundkurs Landwirt auseinandergesetzt und fand sehr interessant, dass in dem Kapitel, ich glaube 4, wo es um die Pädologie geht, die Bodenkunde, da wurde lang und breit erklärt, dass Bodenerosion stattfindet, wenn man immer nur Mais anbaut. Ja? Und dass man das also mit einrechnen muss, wie man den Boden behandelt, so wirkt das dann auch. Und in, ich glaube, Kapitel 7 über die landwirtschaftliche Betriebsrechnung, da steht dann ganz toll, Boden, das ist der Hauptproduktionsfaktor, ganz wichtig. Und wir haben jetzt folgende Annahmen, also Boden ist unveränderbar. Und damit wird dann gerechnet. Also alle Beispiele rechnen damit, dass der Boden so bleibt, wie er ist. Das heißt, die betriebswirtschaftliche Rechnung nimmt eigentlich an, dass man Kosten, die man, also jedenfalls in Rußdorf an der Rott, wenn es da mal ein ordentliches Starkregenereignis gibt, dann sieht man den Boden wegfließen. Ne? Das hat definitiv Auswirkungen auf diesen Vermögenswert Boden, den man mit Satellitenbildern ja auch rekonstruieren könnte, in welchem Umfang das ist. Und dadurch, dass aber diese Betriebsrechnung so gebaut ist, dass das im Prinzip nicht vorkommt, ja, man muss dann eigentlich so, gibt es ja mittlerweile auch einiges an so Rechenmodellen, wo man das machen kann, aber man muss es eigentlich zusätzlich machen und jedenfalls im Grundkurs Landwirt wird darauf nicht hingewiesen. Ja, deshalb glaube ich, ist diese betriebswirtschaftliche Rechnung, die ist einerseits total wichtig, aber die stammt aus der Zeit von Albrecht Heer, Anfang 19. Jahrhundert, wo man diese Wirkung einfach noch nicht hatte, ne? mit dem, was Chemisierung, Mechanisierung Positives ja bewirkt, ne, an Effizienzsteigerung, aber eben auch an Zauberlehrlingen Probleme, auch an negativen Effekten hat. Und ich glaube, dass man schon auch die landwirtschaftliche Betriebsrechnung eigentlich mal aktualisieren müsste, um diese Sachen systematisch. Und das andere ist, dass es ja einerseits was sehr, also natürlich ein Betrieb ist, ne, Landwirtschaft ist Wirtschaft, die an ganz, also auch vielleicht die Urmutter der Wirtschaft, aber so wie sie heute läuft oder wie sie ja auch schon seit dem 19. Jahrhundert läuft mit Zöllen und Schutz und hin und her, ja, kann man ja nicht sagen, das ist so ein völlig freier Markt im Sinne von Adam Smith, ne, sondern da sind ja schon ganz viele Stellschrauben und da fließt ganz viel in verschiedene Richtungen, was zum Teil auch schwer nachzuvollziehen ist. Also wer wie viel Subventionen kriegt, das variiert auf jeden Fall mit der Menge der Fläche, die der einzelne Betrieb hat, auch prozentual und so weiter. Deshalb, ich glaube, dass man jedenfalls an der Stelle, also kann ich Herrn Strohschneider nur zustimmen, jetzt nicht vorher schon Sorge haben müsste, dass das dadurch zu teuer wird, ne? Sondern man müsste eher gucken, was sind denn die Leistungen, die man erbringen will und wie kann man das System so bauen, dass das Geld bei den richtigen Leuten ankommt, nämlich die, die die Arbeit machen, ja? Und welche Arbeit will man denn, dass gemacht wird?
Entschuldigung, ich muss Sie kurz ergänzen. Ich glaube, ich bin nicht richtig verstanden worden. Wenn ich Blühwiese mache und bekomme dafür Geld, dann habe ich am Ende des Jahres zwar für Geld für meine Rechnung zu bezahlen, aber ich habe damit keine Nahrungsmittel produziert. Wenn ich keine Nahrungsmittel produziere und wir machen das alles so, dann verhungern wir. Also das möchte ich damit sagen. Das heißt, wir können gerne ökologische Leistungen auch entsprechend fördern und stützen, aber das geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Also wir brauchen auch irgendwo als Nahrungsmittel oder halt die Energie, was halt jeweils erzeugt wird. Also wir brauchen da, ich glaube, wir brauchen diesen, ich nenne es Vierklang. Also ich habe die Aufgabe, habe ich am Anfang schon gesagt, Nahrungsmittelproduktion, ich habe Energieproduktion, ich habe Dekarbonisierung, Moore, auch das ist etwas, Zwischenfruchtanbau, auch das sind Aufgaben und ich habe aber auch für mich eine ganz wichtige Artenvielfalt, Biodiversität ist für mich auch Naherholung, also das ist eine Aufgabenstellung Landwirtschaft für unsere Gesellschaft. Diese vier muss ich irgendwie versuchen zu vereinen. Und wenn ich jetzt nur einen Part herausnehme, also nehme nur die Biodiversität, nehme ich aus dieser Aufgabenstellung heraus und fördere den gesellschaftlich weniger mir, bezahle ich denen ausreichend Geld, dass der Landwirt wirklich wirtschaftlich gesehen genauso oder vielleicht sogar noch besser fährt, wie wenn er jetzt intensiven Mais anbaut. Können wir schon machen. Aber ob das wirklich nachhaltig ist, wenn der nichts mehr erzeugt und wir dafür dann Energie oder Nahrungsmittel aus dem Ausland einliefern und wir gar nicht wissen, wie die erzeugt werden, bin ich mir weder sicher, ob wir das wirtschaftlich aushalten, geschweige denn klimapolitisch.
Bevor ich Herr Strohschneider, er hat sich direkt dazu gemeldet, ob das wirklich so ein Spannungsfeld ist, will ich bloß auf einen Aspekt hinweisen. Das, was wir hier diskutieren, ist ja das andere, was wir in einem weiteren Reizbegriff, der ja in der Rezeption der Studie immer genannt wurde, dass wir am Effizienzbegriff, sage ich mal, etwas ändern und zu sagen, Landwirtschaft ist ein Bereich, wenn wir den nur in reiner, enger betriebswirtschaftlicher Effizienz oder Flächenertrag messen, haben wir die anderen Aspekte, die negativen oder positiven Externalitäten nicht berücksichtigt. Nichts anderes sagt dieser Gemeinwohleffizienzbegriff, der nicht etwas mit sozialistischer, Wirtschaft zu tun hat, sondern diesen Aspekt. Und die Frage, und die würde ich jetzt an Herrn Strohschneider weitergeben, wie reguliert so ein System die verschiedenen, Nutzungsbereiche, die sich daraus ergeben?
Ja. Also das ist, glaube ich, einer der springenden Punkte und deswegen ist es auch aus meiner Sicht ganz richtig, dieses Problem von den Landnutzungskonkurrenzen aus anzugehen. Und damit ist im Grunde sozusagen eine gesellschaftliche Perspektive, eine gesamtgesellschaftliche Perspektive immer schon mit drin. Also das eine Problem ist sicher sozusagen die Frage, wie produktiv sind Ökosystemleistungen und da das kann man, aber das müssen wir jetzt vielleicht gar nicht weiter besprechen. Das ist, glaube ich, tatsächlich ganz auf der Linie, Frau Henkel, die Frage, also im Anthropozän ist Natur keine Gegebenheit mehr, sondern ein Produkt. Und insofern, also, aber das will ich mal auf sich beruhen lassen. Die andere Frage ist die der Landnutzungskonkurrenzen und dass die an der Stelle, an der sie mit Ernährungssicherheit verbunden ist, ist auch eine Landnutzungskonkurrenz zwischen, ich sage jetzt mal, direkter und indirekter Lebensmittelproduktion, also zwischen den unterschiedlichen Produktionsformen und ihren Anteilen. Und das ist bei der Energieproduktion genauso. Also um nochmal so zwei polemische Sätze zu sagen, wir haben eine Staatsregierung, die sich entschieden hat, den flächenintensiveren Solarpark gegenüber dem flächensparsameren Windpark deutlich zu privilegieren. Das hat Folgen auf der Landnutzungsebene. Und wir haben, ja klar, wir haben eine Agrarstruktur, die relativ hohe Anteile von Tierhaltung hat, so dass 70% oder irgend so etwas nicht der Lebensmittel, sondern der Futtermittel, deswegen sage ich indirekte Lebensmittelproduktion dient. Und da ist es eben so, dass unter Effizienzgesichtspunkten der Flächeneinsatz pro Kalorie bei der Tierhaltung halt sehr viel höher ist als bei Obst und Gemüse. Das wissen aber hier alle. Das muss man gar nicht dauernd sagen. Also es ist eine Frage der Agrarstruktur. Daran hängen Klimastrukturen, daran den Bogen, Bodengegebenheiten und so weiter. Und dann würde ich jetzt sagen, Herr Eibisch, weil Sie das vorher nur sozusagen en passant angesprochen haben, ich glaube, eigentlich das schwierigste Problem an diesem ganzen Ding sind die internationalen Handelsregime. Das, glaube ich, ist das politisch und sachlich schwierigste Problem. Und das ist, also es geht eben um Produktivitätsverlagerungen, die haben ökonomische Folgen, die haben aber auch ökologische Folgen, die gleichermaßen unerwünscht sind. Und da ist es jetzt so, das ist also die politisch interessante Konstellation, also Import-Export. Spiegelklauseln und so weiter, Level Playing Field, wie die ganzen Jargonausdrücke dafür heißen. Und da ist nun interessant, dass die Landwirtschaftsseite und die Umweltseite freihandelspolitisch sehr viel ähnlichere Interessen haben als die Landwirte und die Umweltschützer im Verhältnis zum Maschinenbau und zum Automobilbau. Und das politisch kapitale Problem an dieser Stelle liegt darin, die Landwirte und die Umweltschützer wirtschaftspolitisch so stark zu machen, dass ihre Belange, die unser aller ökologischen und ernährungspolitischen Belange sind, gegenüber, also volkswirtschaftlich gegenüber dem Maschinenbau und dem Automobilbau, an Gewicht gewinnen. Und wenn Sie das haben, dann ist immer noch das ungeheure Problem, dass in Brasilien produziert wird zu Bedingungen, die wir hier nicht kontrollieren können. Das Problem von Handelskriegen, das wir jetzt gerade sozusagen jeden Tag haben und alles, was da dran hängt. Das ist das schwierigste Problem aus meiner Sicht.
Sie haben jetzt, Herr Strohschneider, schon den Übergang zur zweiten Runde, die ich einleiten wollte, die Frage, wie wir die Diskurs Bereitschaft und Fähigkeit, sage ich jetzt mal, in diesem Feld gesellschaftlich stärken können. Sie haben das schon einmal vorweggenommen. Ich merke im Grunde einen sehr konstruktiven Lösungspfad, wo ich jetzt keinen fundamentalen Widerspruch hier auf der Ebene sehe. Und wir nähern uns, und das ist, glaube ich, kein Zufall, im Grunde den konstruktiven Lösungen, die in den Zukunftskommissionen, und ich sage jetzt auch mal, als zentraler Lösungspfad bei uns in der Studie irgendwie formuliert wurde. Für mich wäre die Frage, vielleicht irre ich mich, Herr Eibisch, will Ihnen da nochmal die Gelegenheit geben, aber für mich wäre jetzt in diesem zweiten Teil interessant zu fragen, wie können wir in diesem gemeinsamen Lösungsraum gemeinsame faire Interessen für diese Nutzungskonkurrenzen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen erreichen? Und da wäre meine Frage, hat nicht da die Zukunftskommission Landwirtschaft einen guten Boden bereitet, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man heute agrarpolitisch irgendwie auf die Realität schaut, scheint es mir zu sein, dass wir uns eher wieder von diesem Konsens entfernen, zumindest rhetorisch, aber vielleicht täusche ich mich.
ZKL Zukunftskommission Landwirtschaft hat dann natürlich auch Ergebnisse gehabt. Eines der Ergebnisse war, die Landwirtschaft muss, ich nenne es mal, nachhaltiger werden. Und ein anderes Ergebnis war, die Nahrungsmittel sind eigentlich zu günstig. Ganz grob zusammengefasst. Wir haben auch die Borchert-Kommission gehabt, die hat sich damit beschäftigt, wie können wir Nutztierhaltung bei uns in Deutschland finanziell so aufstellen, dass wir konkurrenzfähig sind gegenüber dem Ausland. Auch da hat es Vorschläge gegeben, die wurden auch bis heute nicht umgesetzt. Also haben wir schon eine zweite Regierung, seit die Borchert-Kommission getagt hatte. Was sind die Gründe, warum nicht umgesetzt wird? Es ist immer das Gleiche. Es ist nur das Geld. Es kostet Geld und was Geld kostet, ist einfach schwierig durchzusetzen. Und
darf ich, Herr Eibisch, wenn ich da dazwischen gehe, an diesem Punkt, ist es wirklich nur das Geld? Wenn wir im Grunde, wenn sich jetzt der neue Landwirtschaftsminister als eine seiner ersten Aussagen hinstellt, dass das, was die Borchert-Kommission im Grunde beschlossen hat, eine Tierwohlabgabe mit ihm nicht machbar ist und die Grillsaison steht vor der Haustür und das Fleisch und tierische Produkte werden günstiger. Ist das nicht auch ein kulturelles Faktum? Und ich will deswegen sehr stark hier reingehen. Ist das nicht, ich sag's mal sehr plakativ, ist es nicht Teil eines Kulturkampfs, den wir längst verlassen sollten, um konstruktiv in diese Lösungen zu gehen?
Nein, glaube ich nicht. Also hier in Bayern ist ein Drittel unserer Fläche Grünland. Um dieses Grünland für den Menschen zu verwerten, benötige ich ein Nutztier. Wenn wir das nicht machen, also die Menge CO2, die jetzt das Grünland bindet, wird auf jeden Fall am Jahresende wieder freigesetzt, egal ob wir das hinmulchen oder in eine Biogasanlage hineinschieben oder halt Fleisch und oder Milch damit gewinnen. Heißt für mich, wenn wir uns regional versorgen wollen, möchten, müssen wir schauen, welches Potenzial haben wir bei uns und wie können wir das am effizientesten nutzen, was dann ja auch am klimaschonendsten ist in Summe. Und wenn wir jetzt Fleisch teurer machen durch eine Besteuerung, wie auch immer, wäre als erste Folge ja, dass natürlich weniger Fleisch vermarktet werden würde. Und das wäre natürlich kontraproduktiv. Wir haben ja hier einen Markt, der sich aufgebaut hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir quasi ein gesundes System haben. Das heißt, ich habe ein Angebot und eine Nachfrage und die müssen sich einigermaßen die Waage halten. Und so haben wir eigentlich etwas, was halt marktwirtschaftlich sich für meine Begriffe nachhaltig trägt. Das tun wir nicht, wenn wir einen Faktor einfach verändern.
Jetzt hat sich Frau Henkel und auch Herr Strohschneider, aber Frau Henkel, fangen Sie an.
Würde Ihnen einerseits recht geben, also Geld spielt auf jeden Fall eine große Rolle und ich glaube, es geht nicht nur darum, dass das da um Geld geht, sondern die Frage ist auch, um wessen Geld. Ne? Das ist ja auch ein Aspekt Ihrer Studie, wie Geld verteilt wird. Ne? Also ich glaube, man kann also seit Ende des 19. Jahrhunderts sehen, Landwirtschaft soll intensiver werden, damit mehr Arbeitskräfte da sind, die gleichzeitig versorgt werden innerhalb dieser Gesellschaft. So, und das hat in zwei großen Schüben historisch geklappt, einmal im 19. Jahrhundert und dann in den 50er bis 80er Jahren. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo diese Effizienzsteigerung so nicht mehr funktioniert. Die funktioniert eigentlich seit den 80er Jahren nur auf Kosten von einerseits verdeckten ökologischen Kosten und verdeckten sozialen Kosten. Also die Tätigkeit eines Landwirts, Sie wissen das natürlich besser als ich, ja, ich kenne es sozusagen nur aus Interviews und Beobachtungen, aber die ist gezeichnet von sehr viel Arbeit, sehr viel Verantwortung, es ist extrem wissensintensiv auf ganz verschiedenen Ebenen, da gehören bürokratische Tätigkeiten genauso dazu wie landwirtschaftliche Tätigkeiten, da gehört immer mehr Regulierung dazu, so, ne? Also da ist ganz viel, wo also wo man jetzt nicht sagen kann, oh, das ist super effizient, ne? Nur weil die Flächeneffizienz vielleicht hoch ist. Und ich glaube, dass man überhaupt jetzt so offen darüber redet, wie könnte denn die Zukunft der Landwirtschaft aussehen, ja? Was ja bis vor 20 Jahren, glaube ich, so nicht stattgefunden hat, liegt daran, dass man an einem Punkt ist, wo es so nicht weitergeht. Und die Frage ist, wie kann das denn weitergehen? Und ich glaube, man hat zwei große Szenarien und da spielt Geld eine total große Rolle. Das eine Szenario ist, es wird intensiver, ja, also aber um den Preis, dass man halt kapitalintensiver wird, das lohnt sich dann wieder auf größeren Flächen mit mehr Maschinen und so weiter, ne? Das geht eigentlich auf Kosten derjenigen, die eigenes Land selbst bewirtschaften, weil die da einfach nicht mithalten können, ja, so, also weil so viel externalisiert wird, ne, an Kosten, die eigentlich zu internalisieren werden. Und die andere Variante, und mein Eindruck ist, dass das in Ihrer Studie eigentlich vorgeschlagen wird, ist, dass man sagt, naja, also diese ganzen Kosten, Sie haben eben gesagt, es wäre schlimm, wenn dann keiner mehr was anbaut und man dann alles von außen herholt. Ich finde es schöner, wenn es hier angebaut wird. Genau, also da bin ich total bei Ihnen, ja. Ich glaube nur, das Szenario, wenn Sie es also in die Zukunft denken, ne, wenn die ökologischen Ressourcen nicht mehr da sind, dann ist man irgendwann abhängig davon, dass man es importiert. Und ich finde, das ist das eigentliche Horrorszenario. Ja, also was Sie auch schrieben, da also Nutzen und Natur zu verbinden, Nutz und Schutz sozusagen, eher zu schauen, dass Eigentum an Land und Arbeit auf eigenem Land eher gefördert wird. Ne? Denn wenn Sie es irgendwie in der eigenen Familie weitergeben, haben Sie vielleicht auch ein größeres Interesse dran, dass es dann auch ein fruchtbares Land ist, anders als wenn Sie es halt als Kapitalding sehen. Ja? Und ich glaube, eine landwirtschaftliche Struktur, die in diese Richtung geht, wo die Bewirtschaftung von denen, denen es auch gehört und die dafür auch Verantwortung übernehmen, gefördert wird, führt gleichzeitig zu einer Verteilung, ist dann vielleicht nicht mehr genauso effizient im Sinne von billig, aber weil halt weniger externalisiert wird. Und ich glaube, da hängt viel dran. Also da hängt zum Beispiel auch sowas wie Wertschöpfungsketten dran. Also wenn man für bestimmte Produkte eigentlich gar keinen Abnehmer innerhalb der nächsten 100 Kilometer hat, dann ist das auch problematisch. Ne? Also man müsste sehr langfristig mit langem Atem solche Sachen wieder aufbauen. Auch auf der Wissensebene, glaube ich, einiges tun. Ne? Also auch was die Vorstellung davon ist, wie Landwirtschaft aussieht. Ja, und also ich glaube, man müsste auch öffentlich viel mehr darüber reden, damit man in der Schule nicht nur was über Klimawandel lernt, sondern auch über das, was man der Landwirtschaft verdankt und was da dranhängt und wie sie differenziert gestaltet sein kann.
Strohschneider.
Also ich nehme mal auf, Herr Eibisch, wir wollen ein gesundes System. Und wenn wir sagen, das ist die Zielstellung, dann würde ich jetzt sagen, so wie sich das mir darstellt, dann müssen wir richtig viel arbeiten und zwar alle, denn wir haben kein gesundes System. Also wir haben gesprochen über den Mangel an Wertschätzung für die Landwirtschaft, wir haben über die niedrige Ertragslage gesprochen, wir haben über die Suizidalität der Landwirte gesprochen, wir haben noch nicht gesprochen, könnten aber über die schwache Position gegenüber dem Einzelhandel, gegenüber der abnehmenden Lebensmittelindustrie und so weiter. Und wir haben einen massiven Strukturwandel bei gleichbleibender, mehr oder weniger gleichbleibender Fläche, 10.000 Höfe im Jahr, die aufgegeben werden. Und das ist unabhängig jetzt von den Oligopolisierungsprozessen in Marktwirtschaften ein soziologisch schlechtes Zeichen einerseits. Auf der anderen Seite haben wir erhebliche ökologische Folgen, Bodendegradation, Treibhausgasemissionen, Biodiversitätsverlust und so weiter. Und drittens, nach allem, was die Ärzte wissen, ernähren wir uns schlecht, sehr schlecht. Also ich würde sagen, wir haben eine Lose-Lose-Situation im Moment. Also ich würde ja verstehen Sie, also wenn ich jetzt mal das Gedankenspiel mache, wenn die Landwirte sagen, wir leben doch in Saus und Braus und jetzt kommen diese Ökos und wollen uns das kaputt machen. Das wäre eine plausible Position. Da würde ich sagen, okay, da findet jetzt der gesellschaftliche Machtkampf statt. Aber so ist die Situation gar nicht. Wir haben eine Lose-Lose-Situation. Und die Frage, wie wir die in eine Win-Win-Situation bringen, ist die einzige Frage, die mich in die mich interessiert. Und jetzt würde ich sagen, als Antwort auf Ihre Frage, Herr Wallacher, ist es nur das Geld oder ist es auch die Kultur? Ich würde ja sagen, mit der Anspielung auf einen großartigen Film, wenn Sie den noch nicht kennen, müssen Sie ihn angucken, es ist die Farbe des Geldes. Es ist die Sichtbarkeit des Geldes. Also die Frage, was taucht in der betriebswirtschaftlichen Rechnung auf und was taucht wo in der volkswirtschaftlichen Rechnung auf? Und jetzt komme ich sozusagen mit meiner, also mit der Faustformel aus der Zukunftskommission Landwirtschaft. Und das ist die Zahl von Hubertus Paeto. Also das ist nicht die Zahl von Hubertus Paeto, sondern das Argument, das er ins Spiel gebracht hat. Und das lautet wie folgt, die Zahlen sind nicht ganz aktuell, weil das Ding 2021 rausgekommen ist. Eine ambitionierte, ökologisch nachhaltige Transformation der gesamten deutschen Landwirtschaft, und das heißt nicht Bio. Ja, ich bin gar nicht für die Erhöhung der Bioflächen. Der gesamten deutschen Landwirtschaft würde ungefähr 11 Milliarden im Jahr kosten. Zusätzlich. Davon haben wir 6 Milliarden schon aus der gemeinsamen Agrarpolitik. Wir brauchen also noch irgendwie 6 Milliarden. Die müssen wir zustande bringen über Lebensmittelpreise und über gesellschaftliche Bezahlung für Ökosystemleistungen. Woher kommt das Geld für die gesellschaftliche Bezahlung? Das kommt aus den eingesparten Kosten, die die Externalisierung von Produktionsfaktoren die Gesellschaft kostet. Und diese Kosten, das ist jetzt der Hammer, und der Hammer ist unabhängig davon, ob die das errechnet haben, sich hier um 10% oder um 15% in die eine oder in die andere Richtung verrechnet haben, weil die Differenz so dramatisch ist. Das ist eine Zahl von Boston Consulting, also nicht Greenpeace. Die sagt, die externalisierten Kosten der gegenwärtigen Produktion in Deutschland belaufen sich auf 90 Milliarden Euro pro Jahr. Und dazu kommen, und das ist eine Zahl von OECD, wieder nicht von mir oder von Greenpeace, dazu kommen 8% Gesundheitssystemkosten, die sich durch Fehlernährung, zu viel Fleisch, zu viel Fett, zu viel Salz und zu viel Zucker ergeben. Das sind 30 Milliarden. Also wir kommen auf externalisierten Betrag von 120 Milliarden. Das ist klar, die können nicht von jetzt auf nachher irgendwie eingespart werden. Das soll nur die Größenordnungen verdeutlichen der volkswirtschaftlichen Einsparpotenziale, die man liquidieren kann, um die betriebswirtschaftliche Transformation der Betriebe so zu unterstützen. Und jetzt meine ich wiederum nicht mit Subvention und Kompensation, sondern mit Bezahlung von produktiven Leistungen, sodass das in jedem Fall der betriebswirtschaftliche Vorteil in diesem Modell ist ein volkswirtschaftliches Schnäppchen. Oder anders gesagt, es gibt gar keine ökonomisch schlechter begründbare Form von Lebensmittelproduktion als die, die wir gerade betreiben.
Das ist ein klares Statement, Herr Eibich.
Dem stimme ich ja komplett zu. Warum ist die Situation so, wie sie ist? Weil ich glaube, wir in den letzten 30 Jahren, also auch gerade der Bauernverband, sich zu sehr mit sich selber beschäftigt hat, wie können wir am besten, am günstigsten produzieren. Und wir haben uns überhaupt nicht damit beschäftigt, die Gesellschaft an der Entwicklung der Landwirtschaft mitzunehmen. Das machen wir jetzt gerade mit viel Mühe, gerade die Landfrauen. Ich möchte jetzt behaupten, die meisten Menschen wissen weder, was sie genau essen, geschweige denn, wo das Essen herkommt, geschweige denn, welchen CO2-Rucksack dieses Essen hat. Also bleiben wir nur bei einer Pizza. Wer weiß denn, wo der Teig herkommt, geschweige denn die Salami, die drauf ist, wo die herkommt, interessiert uns ja gar nicht. Wir holen einfach die Pizza und dann schieben wir es rein in den Ofen und dann haben wir gekocht.
Aber die Pizza ist wirklich das perverseste aller Beispiele. Das muss man schon sagen. Das ist das beste, weil perverseste aller Beispiele.
Also was ich sagen möchte ist, also die Landfrauen haben jetzt gerade diese Projektwochen zum Beispiel, da sind die an der Schule und nehmen die Kinder mit, einfach aufzuzeigen, was sind die Arbeiten, was sind denn unsere Ziele in der Landwirtschaft, wo kommen unsere Produkte her, wie werden die erzeugt, wo ist denn überall überhaupt Milch drinnen, und wir fordern ja diese wöchentliche oder eine Stunde je Woche ein Schulfach wo Alltagskompetenzen entsprechend dann auch vermittelt werden, und zwar die ganzen Jahrgangsstufen durch, dass man einfach wieder den Bezug zu unseren, ja, zu unseren Nahrungsmitteln, wo werden die erzeugt, wie werden die erzeugt und was essen wir denn überhaupt, dass man sich da wieder damit identifiziert und damit bekommt man auch diese nötige Wertschätzung. Und ich denke auch, die Bereitschaft in Frankreich ist, wie richtig erwähnt, das ist überhaupt kein Thema, die geben viel mehr Geld für die Nahrungsmittel aus, wie wir hier bei uns in Deutschland.
Ich würde gerne, bevor wir das Publikum mit einbeziehen, würde ich gerne in der letzten Runde nochmal, weil wir steuern jetzt schon, und ich finde das sehr schön, auf eine sehr konstruktive, gemeinsame, sage mal, Perspektive zumindest irgendwie zu, einen Konsens, den ich schon mal festhalten möchte. Würde Sie jetzt einfach mal fragen, Frau Henkel, ob Sie das auch so sehen und welchen Beitrag die Wissenschaft dazu leisten kann.
Das schließt sehr gut. Vielen Dank, weil ich hätte jetzt einen Punkt in die Richtung ohnehin machen wollen. Ich finde das sehr gut, Herr Wich, wenn Sie sagen, der Bauernverband reflektiert sich und man hat vorher nur so auf die Produktivität geguckt und jetzt will man aber das auch erklären. Finde ich super, ja, will ich Sie jetzt auch gar nicht von abhalten. Ich denke aber, dass man da aufpassen muss, nicht an der Stelle auch wieder zu viel Verantwortung bei den Landwirten zu verorten. Weil es ist also die Idee, dass man jetzt nur noch auf Produktivität guckt, das ist ja nicht ursprünglich von den Landwirten gekommen, ne? Sondern das ist etwas, was politisch durchaus gewollt wurde, was man in der Nachkriegssituation nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch verstehen kann, ne? Also aus einer spezifischen gesellschaftlichen Situation heraus, wo man schnell aufbauen will, schnell möglichst produktiv, damit man schnell auch die Industrie wieder aufbauen kann, ne? Also es geht nicht um Kritik, ne? Aber das ist ein Paradigma, was in einer spezifischen historischen Situation entstanden ist, wo sich die Agrarökonomie im Prinzip drauf gestürzt hat und da, also was ja auch gut ist, ne, weil da ja auch eine entsprechende Produktivität entstanden ist, der wir viel Wohlstand auch verdanken. Ich finde, das muss man immer auch nochmal dazu sagen. So, und wo sich aber doch eine Wissenslandschaft entwickelt hat, die einfach extrem agrarökonomisch geprägt ist, und ich bin ursprünglich Ökonomin, ich glaube, Ökonomie ist auch wichtig, um Prozesse gut zu organisieren und zu verstehen und so weiter, aber sie ist eben doch eine sehr spezifische Denkweise, die viele Sachen auch ausklammert. Also insofern mein Wechsel zur Soziologie, wenn man das Ganze nochmal gesellschaftlich beobachtet, sieht man eben auch Friktionen. Und ich glaube, dass der Bauernverband was macht, ist gut, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eine größere, ja, Wissensheterogenität auch hat, also nicht nur ein agrarökonomisches Wissen, sondern also viel stärker wieder ein historisches Wissen. Es gab mal eine Agrargeschichte, die ist fast genauso verschwunden wie die Agrarsoziologie. Ich glaube auch, dass eine, also klar, ich mache jetzt Werbung für mein eigenes Fach, ja, aber also Soziologie kann man immer brauchen, ja, aber ich glaube, dass man mehr Blickwinkel auf soziale Prozesse, auf gesellschaftliche Prozesse, auf Bildungsprozesse, ja, braucht, und dass da die Verantwortung jetzt nur beim Bauernverband und den Landwirten wieder zu sehen, die jetzt irgendwie der Öffentlichkeit das erklären, damit sie dann die Wertschätzung kriegen, ich glaube, da würde man der Gesellschaft und vielen Akteuren, die sehr viel profitieren von diesem System, wie es ist, zu viel Verantwortung abnehmen. Ja, also die Verantwortung liegt auch bei der Politik, die Verantwortung liegt auch, ich meine, bei den Akteuren, die davon profitieren, also auch Agrarindustrie, ne, auch Einzelhandel. Auf dem Weg hier vom Sendlinger Tor zum Rathausplatz habe ich Aldi Süd-Werbung gesehen. Wir arbeiten, ich krieg's nicht wörtlich, aber gutes Leben für alle, wir arbeiten täglich dran. Ne? Also das sind dann nicht die regionalen Bioprodukte gewesen, die da in dem Einkaufswagen auf dem Foto von der älteren Dame liegen. Ne? Und ich denke, dass man diese auch machtvollen Akteure mit in die Verantwortung nehmen muss, wenn man hier einen gesellschaftlichen Wandel haben will. Und das gilt auf einer Wissenschaftsebene, aber das gilt auch auf der Ebene gesellschaftlicher Akteursgruppen. Ja.
Herr Eibich, ich würde Sie noch mal rannehmen. Auch vielen Dank für Ihre Beschreibung auch dessen, was Sie von Ihrer Seite, von den Landfrauen im Bauernverband tun. Ich habe im Umfeld dieser Studie natürlich auch kennengelernt, dass es auch innerhalb des Bauernverbandes doch sehr unterschiedliche Positionierungen gibt, auch wenn, sage ich jetzt einmal, die Dominanz bestimmter Perspektiven unübersehbar irgendwie ist. Wenn ich Sie einfach auch nochmal vielleicht ermutigen oder herausfordern darf, was wären denn auch im Hinblick auf den politischen Diskurs, den politischen Beitrag der Standesvertreter notwendig, um diesen Shift, diesen Paradigmenwechsel, den wir hier jetzt gezeichnet haben, konstruktiv begleiten zu können und aus dieser Rolle, wenn ich es jetzt mal wahrnehme, derjenigen, die zunächst einmal die Wertschätzung, die fehlende beklagen, herauszukommen in einen konstruktiven Beitrag, auch in diesem Sinn.
Ja, was erwarten wir von der Politik, die jetzt kommt? Also für meine Begriffe kann man jemanden, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, zu dem Ziel auf einen Weg führen mit verschiedenen Möglichkeiten. Entweder ich mache Gesetze, Gebote, Verbote, Verordnungen, wo ich ihn in ein Regelwerk hineinstecke, dass er gezwungen wird, genau dieses Ziel zu erreichen auf einem gewissen Weg. Oder ich schaffe eine Anreizpolitik. Das heißt, ich mache einen Anreiz, damit der Akteur, in dem Fall der Landwirt, selber bereit ist, zu versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ich erwarte von der Politik, dann ist es genau das. Ich möchte Anreize haben und die Forderung unserer jungen Landwirte ist nur eine gewisse Verlässlichkeit. Dieser Anreiz, der darf nicht alle drei Jahre eine 180-Grad-Wende machen, sondern ich brauche ein Ziel, das für 20 Jahre, für 25 Jahre für den erstrebenswert ist, dass der junge Landwirt auch in die Fußstapfen seines Vaters tritt und versucht, die Arbeit für unsere Gesellschaft, für unsere Nahrungsmittelproduktion oder Energieproduktion entsprechend weiter und fortzuführen. Das erwartet der junge Landwirt von der Politik. Eine gewisse Verlässlichkeit und eine Anreizpolitik. Das müssen wir hinbekommen. Die letzte Politik hat in sehr kurzen Zeitabständen Verordnungen über Verordnungen erlassen. Gesetze waren in der Pipeline, wenn diese gekommen wären, also zum Beispiel Tierschutzgesetz. Das ist immer die gleiche. Ich mache quasi strikte Einordnungen. Wir brauchen Anreizpolitik.
Danke. Herr Strohschneider, wenn Herr Pretor jetzt da gewesen wäre, hätte ich ihn nach der Rolle und Beitrag der Ernährungsbranche gefragt. Können Sie vielleicht auch aus Ihrem multiperspektiven Blick mitnehmen? Mich würde aber auch interessieren nochmal die Frage, das ist ein kirchliches Papier. Und es gab in der Reaktion ja ganz oft die Frage, ja, warum äußert sich die Kirche? Ist die jetzt auch in die Woke-Gemeinde irgendwie integriert? Wir haben ja auch von der neuen Bundestagspräsidentin entsprechend noch einmal diese Perspektive gehört, dass Kirche sich zu solchen gesellschaftlichen Themen politisch nicht äußern sollte. Woran aus Ihrer Beobachtung beziehen Sie die Legitimation der Kirche, aber auch anderer gesellschaftlicher Gruppen? Und was könnte eine gesellschaftliche Arbeitsteilung in diesem Feld sein?
Naja, also diese erste Äußerung der Bundestagspräsidentin, die ja agrarpolitisch eine Vergangenheit hat, eine Frau mit Vergangenheit, die hat ja nicht mal bis zur Papstwahl gehalten. Also das kann man knicken, glaube ich. Ja, gut, also das ist auch einfach zu durchschaubar. Ja, wenn die Kirche meine Meinung unterstützt, dann bin ich dafür, dass sie sich äußert. Und wenn sie eine andere Meinung unterstützt, dann bin ich dagegen. Das hilft nicht weiter. Ich finde, also wenn wir es so diskutieren, wie wir es gerade diskutiert haben, wir haben es als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe diskutiert, dann hat die Kirche natürlich eine Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich zu fragen, von solchem kapitalen Gewicht zu äußern. Und jetzt würde ich nun sagen, Sie haben, also das war ja der Anfang unseres Gesprächs, vom konzeptionellen Entwurf her liegen diese Dinger nahe beieinander. Sie haben eine Begründungsebene, die wir nicht gewählt haben. Also Sie haben einen sozialethischen Anlauf gewissermaßen genommen, also einen gerechtigkeitstheoretischen. Und der bringt in den Begründungszusammenhang eine Facette hinein, die aus anderen Perspektiven nicht hineinkommt. Und insofern würde ich sagen, ist der willkommen. Aber unter der Prämisse, um das jetzt, ich will noch einen anderen Spin hineinbringen. Zudem komme ich an dieser Frage der sozusagen Gerechtigkeitsaspekte, die damit verbunden sind. es ist ja so, dass der Ausdruck Gerechtigkeit so universal mit allem Möglichen zusammengebaut werden kann, dass er ziemlich an Bezeichnungskraft verliert. Zugleich entstehen aber Probleme, die im Feld der Agrar-, Umwelt-, Ernährungspolitik ganz charakteristisch sind, wenn man die Konflikte in Richtung, jetzt sage ich ein gefährliches Wort in einer katholischen Akademie, in Richtung auf Bekenntnisfragen verschiebt. Und das machen wir im Agrar-, Umwelt-, Ernährungsbereich sofort. Wir verhandeln die Frage der Reduktion des Umbaus der Tierhaltung als Kampf um Veganismus, ja oder nein. Wir haben ein ganzes Feld von Kampfbegriffen. Massentierhaltung, NGO ist ein Kampfbegriff. Industrialisierte Landwirtschaft gegen bäuerliche Betriebe, das sind alles Rousseauismen, die sind eigentlich schon ein bisschen vorbei. Wir haben jede Menge Kampfbegriffe. Und jetzt kann ich vielleicht sagen, aus der Erfahrung mit diesen beiden Gruppen, die ich da geleitet habe, die waren erfolgreich, weil sie systematisch auf die Verwendung von Kampfbegriffen verzichtet haben. Es gibt in diesen ganzen Papieren nichts, was irgendwie nach Massentierhaltung oder für Vegetarismus oder irgendwas, das spielt alles gar keine Rolle. Ob große Betriebe schöner sind als kleine Betriebe, ob Tierhaltung schöner ist als Ackerbau oder schöner ist als Sonderkulturen, das alles spielt gar keine Frage. Wenn geht's um Proportionen, geht es um Abschichtungen. Und darauf komme ich, weil ich sagen will, dass die Zuspitzung von gesellschaftlichen Konflikten zu Bekenntnisfragen, und die passiert in der gereizten Gesellschaft andauernd, die ist deswegen gefährlich, weil Bekenntnisfragen keine Kompromisse mehr zulassen. Ich kann eben nur entweder katholisch oder evangelisch sein. Ich kann nicht einen Kompromiss machen, außer ein paar Durchgeknallte in Amerika. Wir müssen aber pausenlos sozusagen Kompromisse schließen. Und deswegen bin ich sehr dafür, diese Fragen als pragmatische Fragen zu behandeln und eher nicht als Gerechtigkeitsfragen, als pragmatische Fragen, über die wir uns verständigen müssen. Und die Verständigung läuft dann immer so, dass die Auseinandersetzung stattfindet über eine Maßnahme X, von der sagen die einen zu früh und zu tief eingreifend, und die anderen sagen, zu spät und zu schwach. Und dazwischen kann man dealen. Das sind nämlich skalierte Geschichten. Sie können von der Sachebene auf die Zeitebene gehen. Sie können von der Zeitebene auf die Sachebene gehen. Sie können versuchen, gesellschaftlichen Interessenausgleich zu organisieren. Und darin sind diese Kommissionen da, wo sehr heterogene und sehr konfliktuöse Interessengegensätze verhandelt werden mussten, darin sind die so wie jeder Prozess in pluralistischen, demokratisch verfassten Gesellschaften. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass andere eine andere Auffassung haben und andere Interessen und andere Machtlagen als man selbst. In der Zukunftskommission Landwirtschaft ist es am Anfang, das war da mein Programm, das ist von einem Mitglied in die Formel gebracht worden, worauf kommt es an? In der Denke des anderen denken können.
Ein alter philosophischer Grundsatz. Vielen Dank für diesen Abschluss jetzt dieses Panelteils. Und ich würde Sie einladen, hier im Publikum, aber auch digital, sich zu beteiligen bei dem Tudel Frag jetzt. Herr Dabrowski wird nachher auch noch einmal den Beiträge einbringen. Wir haben uns vereinbart, dass wir das gerne abwechselnd machen in diesem Punkt. Ich schaue schon mal an, wer sich beteiligen möchte. Und ich bitte Sie um kurze Fragen.
Alfred Röck, ich bin im Ingenieurwesen. Warum macht man eigentlich einen Unterschied zwischen Landwirtschaft und anderen Produktionsbereichen? Der große Professor Keynes hat generell gesagt und gefordert, ein Produktionsbereich, der sich nicht selbst trägt, aber essentiell ist für die Gesellschaft, muss subventioniert werden. Warum streiten wir überhaupt darüber herum? Und das Zweite, um in den Beträgen, in der Quantität, ja, wir haben Finanzämter, man kennt das Einkommen, man weiß, dass die Bauern nicht den Facharbeiterlohn erreichen. Sie sind aber die sehr viele Meister. Ja, was gibt es eigentlich da lange herumzustreiten? Kindergärten tragen sich auch die meisten nicht. Ja, würden Sie da sagen, subventionieren wir nicht. Und eigentlich kommt das, muss ich nur einen Seitenhieb sagen, von der FDP, die generell dagegen, gegen Subventionen schimpft. Noch ein Bereich, die regenerativen Energien, wären Sie denn da auch dagegen?
Die Frage ist klar, vielen Dank.
Die Frage ist klar.
Dankeschön. Ich würde gerne die zweite Frage direkt dazu nehmen und dann aufs Podium und dann gehen wir in den digitalen Raum.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Martin Stuchter. Ich bin der Gründer einer Technologiefirma, The Land Banking Group, und lehre Ressourcenökonomik. Vielen Dank für diese Diskussion, immer, die wir schon lange führen. Immer wenn man an Diskussionen ermattet, dann muss man sich fragen, was ist denn jetzt eigentlich neu, dass man doch landen kann? Und da war ja auch einiges drin, dass es eigentlich gar keine Externalisierungsdebatte mehr ist, sondern das ist eigentlich schon eine Internalisierungsdebatte, weil die Bauern ja selbst von den schwindenden Böden betroffen sind und wir als Gesellschaft gar keinen Subventionsausgleich mehr leisten können. Die Tatsache, dass wir völlig neue technologische Möglichkeiten haben, wir sind in der Lage, praktisch jedem Pixel des Planeten Erde eine eigene Identität zu geben und damit faire Leistungsverträge zwischen Gesellschaft und Bauer abzuschließen. Aber eben auch, was jetzt ganz neu ist, natürlich, wir als Gesellschaft haben uns gerade einer echten Instrumentenkritik unterzogen. Wir wollen die Subventionen und wir wollen die Bürokratie und wollen die Verbote gar nicht mehr. Wir wollen ja jetzt marktnähere Lösungen. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal den Koalitionsvertrag zu lesen. Fast jedes Ressort startet mit einem Gestaltungsauftrag. Wir wollen jetzt das Energiewesen umbauen. Wir wollen die Mobilität umbauen. Nicht so im Bereich der Landwirtschaft. Das ist jetzt die Frage an einen sehr erfolgreichen Moderator. Was ist denn der Moderationskontext, in dem man mit der Geschichte wieder landen kann und zeigen, es ist doch eigentlich inkonsistent. Als Gesellschaft haben wir uns doch, und auch jetzt als Regierung, haben wir uns doch eigentlich zu diesem Umbau entschlossen, warum nicht in der Landwirtschaft?
Danke. Die zwei Fragen, die sich darauf beziehen, wer mag beginnen? Herr Strohschneider, bitte.
Ja, gut, also da würde ich sagen, die CDU-CSU behandelt den Bauernverband eben als Vorfeldorganisation und die SPD interessiert sich für ihren alten Industrialismus und so ist dann der Koalitionsvertrag in diesem Feld auch geworden. Also viel mehr fällt mir dazu eigentlich. Ich habe den Koalitionsvertrag sozusagen in drei Kapiteln besonders sorgfältig gelesen, weil ich mit denen befasst war. Das eine ist diese Staatsreformgeschichte, handlungsfähiger Staat, also diese Steinbrück, de Maizière, Voskuhle Geschichte. Das zweite ist die Wissenschaftspolitik und das dritte ist die Agrarpolitik. Und eines von diesen drei Kapiteln ist so deprimierend wie das andere. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Das ist ziemlich schwierig in dieser gegenwärtigen Situation, daraus wieder etwas zu machen. Wenn ich eine Hoffnung äußern würde, dann würde ich sagen, diese Hoffnung könnte, also eine politische Perspektive, diese Perspektive könnte die Neuverhandlung der GAP ab 20, also jetzt in den nächsten drei Jahren sein. Das ist hochgradig konfliktuös, weil die Agrarministerien der früheren Visegrad-Staaten, also immer noch Slowenien, Slowakei vor allem, massiv gegen, also die haben ein einfaches Prinzip, die berechnen ihre Zustimmung einfach nach dem Return on Investment und der ist halt beim gegenwärtigen System größer. Aber mit dem Ukraine-Beitritt würde das gegenwärtige System der europäischen Agrarpolitik kollabieren. Und zwar sozusagen von jetzt auf nachher. Und außerdem gibt es halt nicht nur 5 oder 6 Mitgliedstaaten, sondern ein paar mehr. Und es gibt sehr positive Entwicklungen. Also das habe ich jetzt nicht angebracht, Herr Wallacher, aber das dänische CO2-Besteuerungsgesetz ist ein Modellfall. Und das ist in einem ganz ähnlichen Stakeholder-Dialog zwischen den Landwirten, zwischen den Umweltverbänden, dann von der Regierung aufgenommen in einen konzeptionellen Rahmen gebracht, dann von Ökonomen sozusagen in Varianten durchgerechnet und dann politisch beschlossen worden. Also es ist ein modellhafter Prozess, wie man das versuchen kann. Und an denen, finde ich, muss man sich orientieren. Und ich würde sagen, man kann sich daran orientieren, dass von der Borchardt-Kommission angefangen, diese Kommissionsarbeit zeigt, dass in einem vernünftigen Rahmen so etwas wie ein gesellschaftlicher Interessen- und Machtausgleich tatsächlich möglich ist. Und Sie haben, glaube ich, ganz zu Recht gesagt, und danke, dass Sie mir vorher geschrieben haben, es gibt jetzt schon anders als vor 5 Jahren ganz andere Möglichkeiten, diese marktwirtschaftlichen Transformationsprozesse auch tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, datenuntersetzt, also Kapitalisierungsprozesse
unbürokratisch auch.
Ach ja, Bürokratie. Also
ich sage das deswegen, weil dieser Vorschlag entsprechend immer wieder auch gesagt hat, noch mehr Bürokratie.
Darf ich da nur eine Sache sagen? Also das ist die Empfehlung 27 in diesem Zwischenbericht der Empfehlung für einen handlungsfähigen Staat. Bürokratieabbau wird gefordert, weil man Regulierungsabbau fordert. Das ist aber eine Verwechslung. Das ist nicht das Nämliche. Die Landwirte sind in einer ganz schwierigen Situation. Insofern die Politik, um jetzt mal so vereinfacht weiterzusprechen, sie in eine Doublebind bringt. Sie fördert sie finanziell in einer Weise, die auf Intensivierung, Standardisierung, Expansion läuft und sieht dann die ökologischen Kosten und die versucht sie durch Regulierung einzudämmen. Und das heißt, jeder ist auf seinem Hof jeden Morgen in einer wirklichen Double-Bind-Situation, soll er das eine oder das andere tun. Dieser Widerspruch macht Ärger und das kann man wirklich gut verstehen. Man kann aber sagen, dass Regulierung und Finanzierung zwei funktionsäquivalente Interventionsformen sind. Je besser die marktwirtschaftliche Ökologisierung funktioniert, je mehr also nachhaltiges Wirtschaften im betriebswirtschaftlichen Interesse des Hofes ist, umso weniger muss ich mich noch um Regulatorik kümmern, weil die Regulatorik ja nur etwas regulieren würde, was die Leute aus eigenem ökonomischem Antrieb und Vernunft ohnehin machen. Und der Rest sind Fragen der Berichtspflichten, nicht Fragen der Regulatorik. Man kann Berichtspflichten deutlich herunterfahren, das ist dieser Vorschlag 27 in diesen Empfehlungen für einen handlungsfähigen Staat nach einer einfachen Regel. Wir reduzieren Berichtspflichten, wir erhöhen etwas Stichprobenkontrollen, das hat Folgen für den Ausbau der Agrarverwaltung, und wir erhöhen die Sanktionen drastisch. Das heißt, wir verlagern die Verantwortung sozusagen von der Polizei auf die Akteure. Und das ist, glaube ich, eines liberalen Staates würdig. Und es ist funktional.
Herr Eibich, was ist an der Landwirtschaft anders? Das war die Frage vielleicht, aber auch gerne zu anderen.
Also erste Frage, warum steht die Landwirtschaft so in dieser Diskussion? Ist also von mir eine Vermutung. Landwirtschaft hat natürlich Auswirkungen auf Klima, Auswirkungen auf Umwelt. Und wenn wir das regulieren, können wir natürlich diese Auswirkungen auch beeinflussen. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage, warum das Thema Landwirtschaft so in der Diskussion steht. Koalitionsvertrag, also ich sehe es ein wenig unkomplizierter. Im Bereich Landwirtschaft war im Koalitionsvertrag unser Präsident Günter Felsner mit. Und 20 Thesen sind unsere Thesen, wo er einigermaßen hat unterbringen können. Und somit haben wir natürlich hier versucht, eine gewisse Kontinuität zu bekommen. Das glaube ich, ob das dann jetzt eine Folge ist, das sieht man dann erst, wenn es am Ende umgesetzt wird. Es ist noch etwas angesprochen, wie jetzt von Herrn Strohschneider, CO2, das ist ja relativ wenig heute besprochen worden, aber auch ich, und jetzt möchte ich sagen, ich persönlich sehe es als eine ganz wichtige Diskussion, wie wir uns CO2 politisch in Zukunft aufstellen, weil es sehr schwierig werden wird, bei Freihandel eine Differenzierung zu bekommen von den Agrarprodukten zu den Industrieprodukten. Und wenn wir aber das nicht über irgendeine CO2-Bilanzierung in den Griff bekommen, werden wir agrarmäßig verlieren. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir entsprechend ausarbeiten müssen. Jetzt, so schnell wie es irgendwie geht, und dieses Beispiel, was Sie genannt haben, ist ein möglicher Weg, wenn wir mal genau prüfen, ob er auch vielleicht europaweit.
Ja, das System, viele andere Faktoren.
Das ist klar. Aber wir müssen schauen, dass wir genau so ein System, und zwar europaweit, einheitlich hinbekommen.
Vielleicht kann ich noch ergänzen. Also Natürlich kann man sektoral trennen. Einerseits ist hier die Industrie, andererseits ist da die Landwirtschaft. Naja, wir konzentrieren uns mal auf die Industrie. Aber das ist letztlich also praktisch schon nicht möglich. Ne? Denn wenn Sie jetzt mehr Industrie bauen wollen, brauchen Sie halt auch Straßen. Dann haben Sie wieder den Flächenkonflikt. Ne? Also Flächenversiegelung, ich glaube, es sind jetzt nur noch 40 irgendwie. Ne? Das ist nicht mal ganz so schlimm wie in den 50er Jahren. Aber also es wird ja im Prinzip jährlich Fläche versiegelt. Ne? Also irgendwann ist halt nichts mehr da, was man dann weiter versiegeln kann. Also da ist ein natürliches Ende. Und ich denke, wenn man Industrie umbauen will, muss man Landwirtschaft mit umbauen und umgekehrt. Also das sind so eng verflochtene Bereiche. Also vielleicht konnte man in den 50er Jahren noch sagen, einerseits, andererseits. Aber Landwirtschaft ist so technisiert, das ist so kapitalintensiv, da sind so viele Industrieprodukte, die da einfließen und auch abgenommen werden. Gleichzeitig ist, habe ich schon mal gesagt, ne, Industrie auch angewiesen darauf, dass diese Landwirtschaft so effizient ist. Ich denke, ja, also in dem Moment, wo man sagt, es sind zwei verschiedene Sachen, dann blendet man entweder absichtlich oder unabsichtlich ganz viel aus. Und ich glaube, das führt auch mit zu diesem Double Bind. Ne? Denn wenn man jetzt sagen würde, oh, wir machen das jetzt mal ordentlich und wir regulieren nicht nur ökologisch, sondern wir bauen die Subventionen auch entsprechend um, das hätte natürlich Auswirkungen auf das Verhältnis von Industrie und Gesellschaft. Ne? Es würden weniger Produkte abgenommen werden, teilweise Lebensmittelpreise würden steigen, es wäre vielleicht wieder arbeitsintensiver und so weiter. Und umgekehrt natürlich auch, ne? Wenn man dann sagt, naja, dann lassen wir das mit der Ökologie, dann hat das auch Strukturwandels Folgen. Ne? Es werden dann halt immer weniger landwirtschaftliche, also Einzelbetriebe wirtschaftlich arbeiten können. Ja, insofern ist das, glaube ich, auch eine absichtliche oder unabsichtliche Ausblendung eines total essentiellen Bereichs für gesellschaftliche Transformation.
Herr Dabrowski als Anwalt des digitalen Publikums.
Genau, also hier sind sehr viele Fragen und auch Statements eingegangen und die können ja auch gerankt werden. Und was jetzt die meisten Leute interessierte, ist hier ein Beitrag, das ist jetzt nicht eine direkte Frage. Der Frager schreibt, ich vermute, es gibt noch einen anderen Grund für die Ablehnung aus der Landwirtschaft, eben für die Studie, also die kritischen Stimmen. Jahrzehntelang wurden Landwirte zu Modernisierung gezwungen, also Kunstdünger, Pestizide, Insektizide, immer mehr Technik und so weiter. Das, was Sie ja auch beschrieben haben, dieser jahrzehntelange Prozess. Und jetzt wird auf einmal Ihnen genau diese Modernisierung vorgeworfen. Unter anderem in dieser Studie. Und der Frager schreibt jetzt, da kann er den Zorn und den Frust der Landwirte verstehen einerseits. Andererseits schreibt er aber auch, es wäre aber trotzdem ganz klar, dass eine massive Umsteuerung wichtig ist. Und er richtet diese Frage oder diesen Kommentar jetzt an niemanden Spezielles, aber vielleicht will ja einer dazu Stellung nehmen.
Also ich würde kurz sagen, ja genau. Ne? Also es wäre, ich glaube, auch da, man kann, glaube ich, weder der Politik noch der Wissenschaft jetzt vorwerfen, oh, ihr habt das falsch gemacht und ihr habt das den Landwirten falsch gesagt und jetzt schiebt ihr denen den schwarzen Peter zu. So ist es, glaube ich, nicht. Ne? Sind es aus gesellschaftlichen Situationen auch entstanden. Aber da mit einer gewissen Ehrlichkeit zu sagen, hey, also die wissenschaftlich basierte landwirtschaftliche Beratung hat gesagt, ihr solltet bitte hier Mais anbauen, das ist das Beste. Und jetzt sagt sie, hey, also war vielleicht falsch. Ne? Also ich glaube, da eine gewisse Ehrlichkeit. Ne? Also die Großmutter einer Mitarbeiterin erzählt von der landwirtschaftlichen Beratung, die Fichtenmonokultur empfohlen hat. Ne? Also die Mitarbeiterin wird jetzt irgendwie einen nicht mehr vorhandenen Betrieb nicht mehr erben, ne? Weil da ist halt nichts mehr. Also da war der Borkenkäfer drin. Ne? Und diese Zusammenhänge, ne? Dass man vielleicht da auch an bestimmten Stellen auch ehrlich ist und auch Verantwortung mit übernimmt und eben andere Akteure, die auch involviert sind, außer Landwirten und Konsumenten und vielleicht auch Politik, ne? Nämlich Einzelhandel, Großhandel, Industrie und so weiter, einfach stärker mit in die Verantwortung zu nehmen in diesem Diskurs. Das ist, glaube ich, auch wichtig, auch mit Blick auf Wertschätzung. Ne?
Ja. Also von meiner Seite, das ist ja genau die große Herausforderung, die unsere jungen Landwirte haben. Sie brauchen diese Verlässlichkeit. Heißt, sie brauchen ein Ziel und die arbeiten gern an das Ziel hin und die sind auch bereit, andere Wege zu gehen. Und das darf auch ruhig in eine andere Richtung gehen, dieses Ziel. Aber das muss verlässlich sein. Und wenn wir jetzt sagen, wir die Landwirtschaft, die wir jetzt die letzten 20, 30, 40 Jahre
ja, so gelehrt bekommen haben, war falsch. Wir müssen jetzt eine komplett andere Richtung gehen. Dann gehen die das schon, aber nicht in 3 Jahren wieder eine andere Richtung. Also die brauchen diese Verlässlichkeit und dieses Ziel mal langstrebig vor Augen. Nicht, also deshalb hat der Gedankengang mit dieser Böcher Kommission, dass man, wenn man einen Stall baut, zu einem gewissen Tierwohl-Label, dass einem das 20 Jahre dieses Label zugestanden wird und nicht nach 5 Jahren verlangt wird, du musst deinen Stall wieder umbauen, weil die Standards sich erhöht haben. Du brauchst mehr umbauten Raum oder mehr Auslauf oder was weiß ich. Das funktioniert so nicht, weil die Investition auch noch nicht abbezahlt ist. Also wir brauchen gewisse eine Planungssicherheit und das ist, glaube ich, das Ganze, was unsere jungen Landwirte ja fordern.
Darf ich da noch einen Satz anschließen, der die beiden Bemerkungen zusammenzieht? Und der Zeithorizont für die Planungssicherheit, der verschiebt sich im Maße der Verschiebung zwischen den Kostenfaktoren. Je kapitalintensiver die Landwirtschaft wird, umso länger wird dieser Zeithorizont. Es ist nicht mehr sozusagen der Vegetationskreislauf des Jahres, der den Zeit, das war mal eine Planungssicherheit, die man hatte als Landwirt. Das sind aber jetzt sozusagen Hypotheken, Fristen von 20 Jahren mindestens. Und dann noch eine zweite Bemerkung, also ich weiß gar nicht, ob die alle teilen, aber meine Beobachtung wäre, dass zu den Kränkungen in der Landwirtschaft auch gehört, dass ein beträchtlicher Teil der Agrarwissenschaften, insbesondere der Agrarökonomie, in den letzten 20 Jahren die Seiten gewechselt hat. Und das ist massiv. Das kann man beobachten an den Wissenspolitiken in der Agrar-, also in den Verbandspolitiken und in der Agrarpolitik, an den Wissenspolitiken und an dem Einsatz von wissenschaftlichem Wissen als Argument in diesem Kampf, wie massiv dieser Wandel ist, dass die Landwirte das Gefühl haben, ihnen geht der wissenschaftliche Rückhalt verloren. Nicht nur bei dem lebenswissenschaftlichen Anteil der Agrarwissenschaften, sondern eben inzwischen auch bei den ökonomischen Anteilen der Agrarwissenschaften. Und nur die Ingenieure bleiben noch sozusagen auf der Seite der Landwirtschaft, wenn man so vereinfacht redet.
Ja, vielleicht noch eine Bemerkung hier aus dem von den Fragern, dass die Kirche ja auch eine sehr große Verantwortung als großer Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen hat und hätte. Und dass sie hier einen relevanten Hebel zur nachhaltigen Flächennutzung in Kooperation mit den Bewirtschaftern, also den Landwirten, hätte. Warum ist hier so wenig Bewegung möglich?
Also Situation ist richtig. Kirche hat Besitz. Bei uns, auch in Bayern, beginnt es immer mehr, dass Flächen verpachtet werden. Kirche verpachtet alles. Wenn jetzt der Bewirtschafter dieser Fläche beeinträchtigt wird in seiner Bewirtschaftungsweise durch Vorgaben, dann ist es oft schwierig umzusetzen. Wenn diese Vorgaben in das Bewirtschaftungskonzept hineinpassen, dann mag es ja passend sein. Aber in den meisten Fällen sind dadurch Veränderungen nicht möglich. Und wenn wir was gelernt haben, ist, dass auch die Landwirtschaft sich anpassen und verändern muss. Und deshalb würde ich dafür plädieren, den Rahmen möglichst offen zu halten und wegen mir die Ziele setzen mit Anreizen und weniger mit Beeinträchtigung, dass man gleich bei der Vergabe, bei der Pachtvergabe, ja, vorschreibt, wie die Flächen zu bewirtschaften sind.
Also ich kann vielleicht ganz kurz ergänzen. Ich glaube, ein ganz konkreter, das ist eine große, sage jetzt mal, Herausforderung, auch für die Glaubwürdigkeit, für die Legitimation, dass Kirche sich zu einem solchen Thema äußert. Dieser Punkt ist ja auch in der Studie recht ausführlich auch entsprechend thematisiert als Verantwortungsbereich. Und da ist in der Tat jetzt ein Prozess in Gang gekommen, dass man sich um diese Frage auch kirchlicherseits in welcher Form auch immer über Anreize oder Vorgaben, aber dass das ein Lackmustest ist und dass man da hier rangeht als einer der großen Landbesitzer auch bundesweit in diesem Bereich. Ja, das ist eine der ganz konkreten Konsequenzen der Studie. Vielleicht noch eine letzte.
Für oder gegen die flächengebundenen Direktzahlungen? Die böse Frage in diesem Zusammenhang, ist die Kirche eigentlich für oder gegen die flächengebundenen Direktzahlungen?
sage jetzt mal, die Studie hat eine eindeutige Position dazu und wir haben keine Gegenposition gehört, um mal das so zu sagen. Ja. Es gab keine Distanzierung davon, auch wenn manche das gerne gesehen hätten.
Ja, noch eine Bemerkung. Das war die letzte Bemerkung, die jetzt eingegangen ist, aber sofort als höchst gerankt von sehr vielen. Danke für dieses Podium. Jedoch fehlt leider die Perspektive und Stimme der Jugend aus dem ländlichen Raum. Sie hatten es ja eben auch angesprochen, die Jugend, Junglandwirte. Das wäre aber gerade essentiell. Und haben junge Menschen eine Stimme, wenn es um die Zukunft ihrer Dörfer, Höfe und Landschaften geht? Ja, vielleicht auch an den Verband die Frage, wie sind da Jugendliche oder junge Landwirte eingebunden?
Also für diese Frage bin ich sehr froh. Und heute auch schon angesprochen worden, dieser Grundkurs ist also eine Persönlichkeitsbildung. 10 Wochen in Hersching gibt es aber auch von der Jungbauernschaft in Greinau, wo man sich quasi mit sich selbst beschäftigt, man sich selbst entsprechend nach vorne bringt. Und was mir jetzt gerade an diesen Grundkursen auffällt, die sind offen für alles. Also denen ist egal, wo die Richtung hingeht. Die wollen tun, ob das jetzt im Bereich erneuerbare Energien ist, ob das im Bereich Milcherzeugung ist, im Fleisch. Die wollen nur das Ziel haben. Das fehlt denen momentan. Was wollt ihr von uns, Gesellschaft, was willst du von uns? Ich mach's, ich setz um, ich investiere, ich baue einen Stall, einen Außenklimastall mit allem drum und dran. Alles, was die haben wollen, ist eine Verlässlichkeit, eine Politik, wo sie sagen, du pass auf, das ist das Ziel, da gehen sie hin. Sonst wollen die nichts. Sie sind bereit, die stehen in den Fußstapfen.
Ich will, bevor Herr Strohschneider, ich Ihnen das Wort gebe, vielleicht einfach aus eigener Erfahrung. Ich hatte das Vergnügen, einen Nachmittag im Grundkurs, in diesem Herrschinger Grundkurs in diesem Jahr, mit dieser Gruppe auch über die Studie zu diskutieren, vorzustellen, auszutauschen. Ich empfand das als höchst konstruktiv und offen und habe eine große Zustimmung und eine Bereitschaft und eine große Einsicht auch gesehen in die Notwendigkeit des Wandels und kann das nur bestätigen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man gerade der jungen Generation, die durchaus noch trotz aller Schwierigkeiten bereit ist, in diesen Beruf zu gehen, wirklich diese Perspektiven konstruktiv gibt. Und da würde ich auch sagen, eine klare gesellschaftliches Backing und eine politische Rahmenbedingung, die das ermöglichen. Ich bitte Sie unterstützen. Aber Herr Strohschneider.
Ja, einfach nur in dieser Linie, ich würde sagen, 3 Sachen. Planungssicherheit, Zugang zu Land, Zugang zu Kapital. Das sind sozusagen die 3 Bedingungen für Junglandwirte, aber auch für Quereinsteiger. Auch das gibt es ja tatsächlich. Das sind die Kapitalbedingungen. Und ich würde ganz, wie Herr Albisch gesagt hat, aus meiner Erfahrung sagen, also in der Zukunftskommission Landwirtschaft, das ist weithin bekannt in diesem Diskurs, sind die Game Changer sind 2 Frauen unter 25 gewesen. Die damalige Sprecherin des Bundes der Deutschen Landjugend, Katrin Muß, und ein Präsidiumsmitglied vom BUND, Miriam Rapior. Und mit denen zusammen habe ich dann auch mal einen Preis gekriegt für die ZKL. Und im strategischen Dialog in Brüssel hat sich das wiederholt. Der Gamechanger ist ja immer noch Präsident des CEJA, also des Europäischen Rates der Junglandwirte, heißt das. Das ist ein Nordost-Nieder aus Groningen, ein Ackerbauer. Das sind extrem begabte Leute. Ohne die können sie gar nichts machen. Und wenn ich jetzt noch einen Lob, dann würde ich noch eins auf die Landfrauen anstimmen hinten nach. Das sind die Retter der Demokratie auf dem Dorf. Also Petra Benkemper und ihre Mitstreiterinnen. Da geht man in die Knie vor Anerkennung und Bewunderung.
Ja, danke. Ich würde gern eine ganz kurze Schlussrunde auf dem Panel mit einer Frage irgendwie beenden, indem ich Sie einfach ganz kurz einlade dazu. Was haben Sie aus dem heutigen Austausch mitgenommen an Erkenntnis, Anregung, Ermutigung? Wer mag beginnen?
Also ich habe Ermutigung mitgenommen. Es lohnt sich, miteinander zu reden. Und es lohnt sich eben nicht auf der Ebene von Kampfbegriffen miteinander zu reden. Ich habe ja versucht, ein bisschen Streit am Anfang reinzubringen, aber auf eine ironische Art, weil Ironie ist eine Form der Selbstdistanzierung. Und die Selbstdistanzierung, das heißt in der Denke des anderen denken, die Fähigkeit, eine andere Perspektive einnehmen zu können, die ist für die Agrarpolitik, für die Umwelt- und Ernährungspolitik entscheidend, aber die ist halt für moderne Gesellschaften überhaupt entscheidend. Sie können nur mit Leuten sich einigen, mit denen sie auch lachen können.
Herr Albig. Ja, Sie haben am Anfang ja gesagt, ich habe mich ein bisschen an der Nase rumführen lassen oder auf das Glatteis führen lassen vom Bischof in Regensburg. Nein, habe ich nicht, weil genau diese Tür öffnen, das Miteinander reden, mir es wichtig war. Und wenn Sie mich jetzt fragen, danach hat ich dadurch einen Erfolg. Der gegenseitige Respekt hat dazu geführt, dass wir eine gegenseitige Wertschätzung jetzt haben dadurch. Aber Beispiel, er war bereits schon bei uns oder bei mir auf einem Hof, haben wir den besichtigt mit der eigenen Käserei dabei. Und ich kann das natürlich entsprechend nur dadurch auch publizieren, wie wertvoll die Arbeit unserer Landwirte ist, auch in der Regionalität mit eigener Käserei und auch noch direkt, also Hofladen und das gleich noch direkt vermarktet. Ich glaube, das war für beide, sowohl für Kirche als auch für uns beim Bauernstand, eine Win-Win-Situation.
Frau Henkel. Ich habe ganz viel gelernt, also vielen Dank. Das war sehr interessant zu diskutieren. Und gleichzeitig war ich fast ein bisschen überrascht, dass es doch eigentlich eine sehr friedliche Angelegenheit war. Ne? Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass man sozusagen sich also viel auf einer viel grundsätzlicheren Ebene Missverständnisse erstmal aufklären muss. Und ich fand das sehr produktiv. Ich würde auch eigentlich nochmal wiederholen. Ich glaube, wenn die erste Reaktion auf die Studie Ablehnung ist und dann diese Art von Gespräch stattfindet, dann ist es, können Sie sich das absolut als Erfolg verbuchen. Ja, also vielleicht mehr davon. Ne? Nicht, dass wir uns jetzt zu gut verstehen und aufhören, miteinander zu reden.
Ja, danke. Danke Ihnen hier auf dem Podium für diese sehr lebendige, konstruktive, angenehme, humorvolle auch Debatte. Danke Ihnen hier im Publikum für Ihr Interesse. Fast 2 Stunden, sehr konzentrierte Atmosphäre, die ich aus dem Publikum wahrgenommen habe. Ich denke, dass das im digitalen Raum, auch wenn ich das nicht so erspüren kann, hoffentlich ähnlich gewesen ist. Aber vielleicht sind die vielen Fragen und Rückmeldungen ein Indiz dafür. Ganz herzlichen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.